Gästeliste Geisterbahn.
Der Podcast. Ja, geht los, Leute, ne? Ja. Herm, du wolltest was sagen, glaube ich.
Ja, herzlich willkommen zu Gästeliste Geisterbahn. Heute ist, glaube ich,
eine Spezial.
Ja, warte, ist es eine Spezial?
Es ist Spezial, weil jede Folge ist gewissermaßen Spezial.
Ja.
Und ich glaube, heute ist eine sehr ruhige Folge.
Mhm. Spezial.
Spezial.
Wie der Holländer
Specialamente,
Spezial. Wie der Spanier sagt.
Ja.
Specialo, wie der Italiener sagt.
Mein Name ist Markus Herrmann, ich sitze hier mit meinen zwei Spezies wieder hier. Wir nehmen unseren Tracker-Podcast auf an der Autobahnauffahrt A10. Und heute sind wir ein bisschen, weil gestern haben wir live gemacht.
Ja, richtig.
Die Folge, die heute vor einer Woche rauskam. Deswegen sind wir jetzt heute ein bisschen wie wenn so Vogelspinnen oder Schlangen so ihre Haut abdingsen. Dann sind die ja so ganz neu. Und so sind wir heute auch.
Vogelspinnen? Nee,
Vogelspinnen auch.
Aber die sind doch so fällig.
Ja, ich weiß auch nicht, wie wir das machen.
Ich finde die Analogie nicht so geil, muss ich sagen. Ich glaube, ich würde es eher so sagen, wir haben uns nicht so viel zu erzählen heute, das ist das Problem.
Ja, ich wollte darauf hinaus, dass wir sind jetzt so ganz jung, neu alles und dann im Kopf auch. Man hat einmal alles rauserzählt in die Welt und jetzt haben wir gar nichts zu erzählen, weil ja heute direkt einen Tag später schon ist.
Aus diversen organisatorischen Gründen. Also für die Zuhörer einfach nochmal so eine kleine Information von mir, Daniel Salvin, hi. Wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe, das kann man ja sagen. Nils, ich schaue dich gerade an, was sagst du dazu? Kann man das öffentlich sagen?
Ja, kann man sagen.
Okay, danke Nils. Und wir haben in dieser WhatsApp-Gruppe vorhin ein bisschen rumbesprochen, was wir eigentlich machen sollen heute, weil wir alle drei keine Storys haben zu erzählen, keine großartigen. Aber wir haben ja versprochen, dass wir eigentlich einen zweiten Teil unserer Special-Folge Gaming machen.
Ja.
So, und jetzt haben wir uns überlegt, das Schlauste ist, das jetzt on air auszudiskutieren, ob wir das jetzt machen oder nicht.
Jetzt merke ich aber, das war voll die dumme Entscheidung.
Hey Leute, habt ihr Lust, eine Special-Folge über Gaming zu machen?
Ich möchte übrigens anhängen, dass ich heute Morgen schon gefragt habe, wie wir das dann am machen. Ne? Und habt ihr beide geschrieben, ja, cool, machen wir so.
Nee, aber ich hab's falsch verstanden. Weil
das war eine Oder-Frage.
Das war nicht auch nicht so.
Nee, es war eine Oder-Frage.
Und
wir haben beide ja gesagt.
Es war eine Oder-Frage. Und der erste Teil war aber auch noch auf die Uhrzeit, wann wir uns heute treffen
müssen. Deswegen war eine Eins davor.
Ja.
Eins,
und dann habe ich einfach zu allem
so
gesagt,
Streber,
ja, alles cool. Ja.
Das ist so eklig.
Und dann ging es aber nicht darum, dass wir heute eine normale Folge machen, sondern diese Special-Idee war die ganze Zeit. Und dann habt ihr ja angefangen, so, aber dann, wenn wir jetzt Special Gaming machen, ist das Problem, dass wir wahrscheinlich das Gleiche erzählen wie in der ersten Special Gaming Folge.
Ja, ja.
Und dann habe ich gesagt, ist doch cool.
Hey, ich habe gedacht,
warum
das
nicht?
Ist doch cool bezieht sich auf, dass wir heute aufnehmen.
Da dachte ich auch.
Nee, es ist doch cool, wenn wir das Gleiche nochmal erzählen.
Du schreibst eigentlich immer, ist doch cool.
Aber dann, guck mal, dann können die Leute, die Zuhörer, können jetzt die letzte Special Folge auf einem anderen Device laden und können ab jetzt beide Folgen gleichzeitig laufen lassen, um zu gucken, ob wir genau das Gleiche erzählen.
Oder wir machen eine super Special-Folge. Wir machen immer eine Viertelstunde zu einem Thema. Und dann müssen wir aber auch noch eine Viertelstunde dazwischen immer machen, wo wir uns das nächste Thema überlegen.
Oder ich bin eher dafür, wir machen eine Special-Folge, fällt mir gerade auf. Und wir reden die ganze Folge nur darüber, was für eine Special-Folge wir machen.
Wir
wie jetzt gerade,
wir können
jetzt
heute
nur eine Stunde lang so weiter.
Oder wir machen heute die große Backstage-Folge.
Oh, geil.
Weil bei uns immer wahnsinnig viel in der Organisation und so passiert. Ich glaube, das ist sehr interessant.
Making of, genau.
Jetzt fragen sich die Leute, wie machen wir das hier? Wo ist unser Studio?
Und also ich weiß noch genau, als wenn es gestern gewesen wäre, denn es war ja gestern, wie ich da in den Backstage-Raum gekommen bin.
Wie du da in dem Backstage-Raum gekommen bist, das würde ich anders formulieren.
Nö. Also, weil, wenn ich das meinen würde, worauf du anspielst, würde ich sagen, wie ich in dem Backstage-Raum gekommen bin.
Ja, aber jetzt habe ich verstanden.
Nee, aber den habe ich.
Ja, aber was meinst du denn, was ich meine? Ich meine ja, ejakulieren. Ich meine, dass du dein Ejakulat im Backstage-Raum verteilt hast.
Das habe ich, aber das will ich an dieser Stelle nicht erzählen.
Hast du jetzt.
Da bin ich einfach reingekommen. So.
Ja,
zur Zeit, als wir uns verabredet haben, sind Maria und ich, dann sind wir da rein. Ja. Hab ich mich da aufs Sofa gesetzt.
Ja, man muss wissen, dass vorher eine andere Veranstaltung war. Und ich war zu dem Zeitpunkt, wo du schon drin warst, auf dem Sofa, war ich noch draußen und habe mich aber nicht reingetraut, weil ich dachte, wenn man jetzt direkt in diesen Raum da hinten reinläuft und dann sind da noch andere Leute drin, ist das bestimmt super unangenehm. So andere, so Podcast-Leute, weißt du, sind 3 gegen 1, dann bin ich da alleine und dann,
Dann gibt's, wirst du automatisch zum Duell aufgerufen.
Ja, natürlich, natürlich. Ihr wisst ja, ich bin dieser herzig und hitzig hoch 10 und,
weißt du, ich finde ja eher lustiger, dass der Herm, und ich erzähle das jetzt einfach, weil ich das lustig fand, dass der Herm hat doch gestern geschrieben, dann, weil er schon vorher da war, auf dem Weg, dass er sich nicht traut in die Spätis, die so tun, als ob sie zu haben.
Das, ja, das fühlt sich so illegal an, weil die haben so Licht aus und Rollos runter und so. Das ist so, stell dir vor, du gehst da rein, ne? Und dann habe ich so meine 2 Cola gekauft oder so und dann auf einmal steht die Polizei an der Tür und sagt so, Moment mal, warum ist denn hier der Laden überhaupt auf? Der darf gar nicht sonst auf sein. Dann sagen sie, wir sind gar nicht auf, der Mann hier macht Hausfriedensbruch, zack, Handschellen klicken, bin ich für 3 Jahre im Knast.
Ja. Ja, das könnte natürlich passieren.
Na.
Aber ich glaube eher nicht so.
Weiß man nicht.
Es gibt ja wohl 2 Polizisten, die in Neukölln alle Spätkäufe sonntags immer kontrollieren. Und weil die ja sonntags.
Toto und Harry.
So in Edward, die dürfen ja sonntags nicht aufhaben, offiziell. Aber alle Spätkaufs in Berlin haben sonntags natürlich trotzdem auf, weil sonst sonntags irgendwie.
Hey, das haben wir gehört.
Die
das
Hälfte.
So, munkelt man.
Wir können heute die große Illegal.
Also die Hälfte der Berliner Bevölkerung würde den Sonntag gar nicht überleben, wenn die Spätkaufs alle zu hätten. Und es gibt aber 2 sehr engagierte Polizisten, die gerade in Neukölln Streife fahren und nur in Spätkaufs gehen sonst.
Also mit engagiert meinst du Arschlöcher, so mehr oder weniger?
Nee, meine ich sehr engagiert. Denen ist das halt sehr wichtig, dass dieses Recht auf den arbeitsfreien Sonntag durchgesetzt wird. Mhm. Und deswegen kontrollieren die nur Spätkaufs.
Also ich fand nämlich verwundert, weil in Prenzlauer Berg und so sind ja die Spätis eigentlich relativ normal auf.
Es gab aber im Prenzlauer Berg auch mal so einen älteren Mann, der die mal angezeigt hat. Deswegen, dass hier auch mal eine Zeit lang so war. Das
aber er ist verschwunden seit einem Jahr.
Der ist seltsamerweise verschwunden, genau.
Ich finde das ja so lustig, diese Vorhänge, die dann immer haben, um quasi das Essen zu verstecken und dass man dann so denkt, oh, das ist jetzt hier nicht mehr existent, das Essen in diesem Laden drin, das geht gar nicht. Und du einfach immer nur hingehst, dem Späti-Typen die Augen guckst und dann so mit der Hand so den Vorhang aufmachst und dann man sich so zunickt, ja, alles klar, nimm einfach raus.
Ja, ist halt so ein rechtlicher Scheiß, ne? Also, weil du darfst ja sonntags, es gibt gewisse Waren, die du sonntags verkaufen darfst.
Ja.
Weiß gar nicht genau, ob das auch Getränke sind, aber Blumen und sowas Alkohol darf man sonntags verkaufen. Ja, irgendwie so. Und dann müssen die das andere halt abhängen. Das ist ja auch in Amerika, wenn man da in die Supermärkte geht, da gibt es ganz oft so, dass zwischen 22 Uhr und 6 Uhr oder 8 Uhr kein Alkohol verkauft werden darf. Und deswegen werden dann einfach so die Alkoholtriesen so abgehangen mit so Planen.
Ja.
Sorry, come back tomorrow. Ja. Oder so. Okay. Mhm. Weil ich auch abends mitten in der Nacht irgendwas anderes kaufen will, außer Alkohol in so einem 7-Eleven.
Oh.
Oh, 4 Uhr morgens, jetzt brauche ich erstmal so einen Haselnuss Cappuccino.
Ich habe mich ja total gangstermäßig gefühlt, als ich dann in L.A. tatsächlich mit diesem Brown Paper Bag dann so das Bier drin, das fand ich schon ziemlich gangstermäßig.
Ich muss
das ist echt
sagen,
cool.
Das
du trinkst deine Cola auch immer im Brown Paper Bag, ne?
Ja. In Berlin. Aber hier gibt es nur die großen Tüten, das ist ein bisschen unangenehm. Das sind dann so große
das sind eine riesen Einkaufstüte.
Von Kaufland.
Ja. Du musst schon ans Mikrofon sprechen, Nils, ne? Damit man nicht hört.
Und zwar fand ich das irgendwie ganz gut in den USA, dass so dieses so Rauchen und Trinken nicht Teil des öffentlichen Lebens ist.
Ja.
Aber dann kann man so die singen, ja, aber alle anderen, denn dafür haben die halt den ganzen Tag Süßigkeiten in der Hand und geben sich dem Zucker als Sucht hin, sozusagen. Ja. Aber ansonsten fand ich das ganz gut, dass so Rauchen und sowas nicht da öffentlich quasi nicht existent ist.
Naja, aber es ist natürlich sehr doppelmoralisch, weil es ja grundsätzlich existent ist, nur einfach zugedeckt wird. Dadurch ist es ja nicht weg.
Ja.
Aber ich habe zuletzt gesehen, dass in Deutschland jetzt auch darüber nachgedacht wird, dieses quasi öffentliche Alkoholverbot einzuführen, dass man das dann eben in irgendwelche Tüten stecken muss.
Also nur kurze Zwischenfrage, sehe ich das richtig? Wir machen keine Special-Folge?
Wir arbeiten darauf.
Wir sind auf dem Weg dahin. Okay. Also ich finde dieses Alkoholverbot in der Öffentlichkeit finde ich auch einfach albern in Amerika, weil es ja wirklich, also gerade, es kommt ja auf die Gegend an, ich glaube wahrscheinlich so in Minneapolis oder was weiß ich, in Texas ist das halt echt viel strenger und so, da kriegst du auch echt Ärger, aber wenn du da, also meine Erfahrung war ja jetzt in Venice Beach und da in L.A., das ist ja wirklich halt so, da ragt das halbe Bier aus dem Paperbag und es ist einfach offensichtlich klar, dass Leute Alkohol trinken und die Polizisten sehen das auch und keiner macht was und das ist halt so, dann denke ich mir schon so ein bisschen so, ja, also das ist doch eigentlich auch jetzt egal, so, ne, also. Aber keine Ahnung, da sind die Amis irgendwie anders gestrickt. So. Die haben da voll diese Doppelmoral so gepachtet irgendwie.
Ja.
Aber mit Rauchen habe ich nicht das Gefühl gehabt, was Herm gerade meinte. Die Gegenden, wo ich war, wurde viel einfach ganz normal geraucht. Ich glaube, New York ist da anders. Ich glaube, New York ist ist mehr so, dass man jetzt so gestresst und genervt angeguckt wird, wenn man irgendwie so raucht irgendwo und allein, ja. Passive Smoke könnte einen irgendwie erwischen.
Im Fitnessstudio.
Ich war ja auch nur im Fitnessstudio eigentlich. Ja. Da fiel mir das nur auf. Ansonsten, wenn ich hier in Berlin irgendwie ein bisschen auf Mühle bin, sag ich mal, ne? Ja. Da rauchen die Leute immer um mich rum. Klar.
Normal. Ja, ich habe ja überlegt tatsächlich, dass ich einen zweiten Anlauf nochmal starte mit meiner Vaping-Karriere. Ja? Ich habe ja hier, glaube ich, auch im Podcast erzählt von meiner E-Zigaretten-Phase und die dann zerstört worden ist von einem Kommentar meiner Schwester, wo sie gemeint hat, ob ich jetzt auch anfange, Longboard zu fahren. Und dann wusste ich einfach, okay, E-Zigaretten sind super uncool. Und,
aber hast du vorher gedacht, dass sie cool wären?
Nee, habe ich nicht, aber ich warte, okay. Gute Frage. Ja, nee, habe ich nicht, aber ich habe auch nicht wirklich gedacht, dass die super uncool sind. So. Ja, ich habe einfach gedacht, den Leuten, die mich sehen dabei, die checken einfach, okay, der ist halt irgendwie nikotinsüchtig und der raucht das halt, aber der will halt nicht unbedingt jetzt super früh sterben so, und will halt einfach nur den Nikotin wenigstens, also die ganzen Giftstoffe.
Ja.
Und jetzt habe ich tatsächlich neulich einfach so ein Interview gesehen von Tom Hardy, wie er da, nicht ein Interview, aber es wurde irgendwie so ein Zusammenschnitt davon, wie er wohl in so einem Junket sitzt und dann so an so einer super ultra geilen Hightech-Vape-Ding so mega so dran zieht, so zwischen den Fragen. Und Leo, sein Kumpel wegen The Revenant, genau die gleiche Vaping-Apparatur irgendwie hat. Und dann habe ich mir schon so gedacht, okay, das ist wahrscheinlich so für so Celebrities, so voll das teure Ding irgendwie. Mhm. Aber es sah irgendwie so aus, als ob ihre Sucht dadurch befriedigt wird. Und dann habe ich mir gedacht, ja, weil es schon echt viel gesünder ist. Also es ist nicht gesund, muss man ganz klar sagen.
Aber heißt das nicht, dass du jetzt gerade eigentlich komplett davon weg bist?
Nee, ich bin komplett davon. Ich habe jetzt wieder angefangen, normale Zigaretten zu rauchen. Achso, okay. Ich muss auch dazu sagen, ich rauche ja nicht viel. Ich bin jetzt, klingt glaube ich schlimmer als es ist. Ich bin ja so jemand, der raucht irgendwie so 3-4 Zigaretten am Tag maximal. So. Je nach Stresslevel, aber wenn ich halt abends ausgehe oder so, dann ist halt das Problem, dann rauche ich schon eine nach der anderen irgendwie und es geht ja irgendwie nur auch irgendwann nur noch um das Gefühl, was in die Lunge reinzuziehen, so, das ist ja, danach ist man ja süchtig, nicht, habe ich so das Gefühl, nicht wirklich nach dem eigentlichen Nikotin und sowas. Ich kann auch gut und gerne mal eine Woche gar nicht rauchen und ist alles gut, aber genau, deswegen habe ich gedacht, vielleicht mal wieder dem eine Chance geben, weil auch wenn es scheiße aussieht, es ist halt einfach nicht so krass ungesund, ne? Okay, alles klar. Special-Folge. Soll ja, Donny anfangen zu vapen?
Was sagt die Vaping-Community da draußen dazu? Da gibt es jetzt bestimmt auch schon so High-Class-Marken und sowas, ne, die das sind so.
Ja. Ich habe irgendwann vor, weiß ich, Ende letzten Jahres war das oder so, habe ich von so einer PR-Agentur, von so einer Agentin, die ich ja kenne, die eigentlich ganz andere Sachen vertritt, die haben gesagt, ja, wir machen jetzt auch hier so einen Vaporisator, sollen wir dir mal einen schicken, weil dann kannst du den mal testen und so. Und dann habe ich so überlegt und gesagt, ja klar, schick doch mal und so. Und dann habe ich erst gegoogelt, was das ist für ein Teil oder mir so die Unterlagen angeguckt und habe gesehen, dass das halt eben so ein Lutschkulli ist, also ja, diese, ja. Vaporisator. Weil ich vorher die ganze Zeit bei Vaporisator gedacht habe, das wäre so ein Luftbefeuchter. Ich so, ja klar, schick mal. Ja,
geil. Dass das sowas der ist aber klein.
Dann habe ich gesehen, dass das sowas ist und dann habe ich gesagt, du, brauche ich doch nicht. Weil es irgendwie so voll das teure Teil war, keine Ahnung, 150, 200 Euro oder so. Als ein High-Class-Vaporisator.
Aber das ist schon jetzt, gerade wo ich so selber da so lange drüber erzählt habe, dann habe ich kurz nochmal überlegt, das sieht schon echt scheiße uncool aus, ne? Es gibt ja diese Typen vor allem, es gibt ja, ich glaube so, die Typen, ja, die, und ich rede jetzt wirklich von Männern, ja, die vapen, ich nenne es jetzt mal vapen, die das aber so mega mit dieser Attitüde machen, hey, ich stehe dazu, schaut mal her, mir ist es egal, die sehen immer am beschissensten aus, fällt mir gerade auf. Das sind immer meistens so eine typischen, das sind meistens so eine größeren, bisschen prolligen Typen, ja, die dann auch so mit so einem Bart meistens, und die sind dann auch so, die haben auch, die strahlen auch so ein bisschen so aus, hey, ich bin eigentlich ein Douchebag, so ein bisschen, fällt mir gerade auf, so. Und eigentlich die Typen, die es eher so verstecken, ja, die so ein bisschen einfach, die das nur so machen, wie ich es auch benutze, eher so, hey, ist mir gerade unangenehm, ich weiß, ich vape gerade, sorry Leute, das ist uncool. Und halte das dann so runter. Ich weiß auch nicht, es ist irgendwie weird.
So. Nee, und die komischen Leute, die machen das auch immer in so Nicht-Rauchen-Bereichen.
Genau. Das
ist aber keine Zigarette.
Ja, genau. Das finde ich auch so Horror da dran. Und dann auch so den so aus der Innentasche ziehen, auch dann nur so einmal ziehen und wieder zurückstecken. Es ist ja keine Zigarette.
Genau. Das ist halt so ganz schlimm. Und es sind auch die so, die auch gerne mal dran ziehen. Und die haben auch so krasse Vapor und das mega viel Rauch kommt dann auch so raus. Das ist super auffällig irgendwie so. Und die wissen ganz genau, dass sie in dem Moment gerade von allen so beobachtet werden. Aber gucken dann so, die haben diesen Blick drauf. Die sind so, okay, fickt euch alle. Ich vape halt.
Wie funktioniert das überhaupt? Also, das ist ja dann auch nicht warm oder so, ne? Das ist dann einfach.
Keine Ahnung.
So wie Shishas quasi.
So Dampf.
Endeffekt.
Kommt da raus.
Ja, es ist halt, wird dann irgendwie so in so einem kleinen Ding irgendwie so hoch erhitzt irgendwie und dann kommt da halt Dampf, ne?
Und dann aber halt auch immer so, also dann, die haben ja auch immer jetzt so, das ist ja wie, die haben ja auch so Geschmäcker wie Shishas mittlerweile, ne?
Ja.
So irgendwie Kirsch.
Kirsch.
Ja, ja.
Kirsch. Und Gölsch.
Energy Drink gibt es ja auch als Geschmack, gibt es auch als Shisha-Geschmack, habe ich zuletzt gesehen. Shisha-Geschmack Energy Drink.
Ja, aber okay, da,
hab ich gedacht, das wäre für dich was, Herm.
Ich wollte auch gerade sagen, ich habe so eigentlich keinerlei Süchte. Ich bräuchte vielleicht mal irgendwie sowas.
Das würde ich
Shisha Energy Drink.
Ich glaube, du hast schon Süchte auf jeden Fall.
Ja,
Zuckersucht
so,
hast du.
Nee, habe ich nicht.
Trinkst du also immer Cola und so?
Ja, aber ich trinke ja Cola Light zum Beispiel, jetzt ohne Zucker.
Ja, okay.
Aber ich kriege schlechte Laune, wenn ich kaum Zucker zu mir nehme, das stimmt. Aber so richtig so, weiß nicht. Weißt du, so eine krasse Sucht, eine coole Sucht. Sowas wie Glücksspiel oder so.
Ja.
Oh, weiß nicht. Können wir vielleicht mal zurückstellen, die Frage.
Ja, überlegen wir mal, ob wir da was für dich finden.
Genau.
Eine passende Sucht.
Richtig. Weil ich muss irgendwie cooler werden.
Ja, du musst ein bisschen edgy. Du
ja,
brauchst ein
ich
bisschen.
Bin,
doch, du hast bestimmt eine Internetsucht. Das ist ja auch eine Art Sucht. Die habe ich auch. Also ich sage jetzt nicht,
ja,
dass ich da.
Ja, okay, ja.
Ja, aber, das
ja
ist,
aber ist auch nicht edgy. Internetsüchtig sind ja alle.
Ja.
Ist auch nicht. Also.
Wir brauchen für einen Herrn sowas.
Ja, ich brauche was Cooles.
Sowas Heroinmäßiges.
Ja, aber auch was Neues.
Ich würde dem Herrn voll gerne mal LSD geben und einfach mal gucken, was passiert.
Also ich war auch noch nie betrunken in meinem Leben. Ich glaube, das würde schon reichen. Ich habe einem Kumpel, der das auch
noch. Warst
du
wirklich noch nie betrunken?
Ich war noch nie betrunken.
Auch nicht so diese üblichen,
nicht,
so mit 13 Flaschen Beeren zu sechst und dann irgendwie so.
Da hatte der Herrn keine Zeit für, da war der als DJ Herrn
ja.
in der Verantwortung, dann, Feste zu schmeißen.
Und damit ich dann irgendwie morgens um 6 Feierabend hatten, da waren ja schon alle, ne?
Ja, eben.
Und da habe ich dann auch nicht mehr.
Ja.
Also da hast du da schon einfach in deiner DJ-Karriere als DJ Hermi eigentlich so die negativen Seiten vom Alkohol schon gesehen morgens.
Klar.
Auf den Hochzeitsfeiern. Ja. Und da war für dich einfach schon klar, so will ich nicht werden, so, ne?
Klar, also ich hab gesehen, was Alkohol anrichtet.
Ja, mit den Menschen macht, war, ne?
Ja. Ich glaube, das meiste, ich habe mal einen kleinen Feigling getrunken, das ist das meiste, was ich in Alkohol immer drin hatte.
Es gibt ja auch mittlerweile kleiner Feigling-Geschmack, Bubblegum,
ja, Popcorn.
Popcorn.
Hab ich gesehen, ja. Vielleicht
es gibt auch sogar Geschmack Unkraut.
Das ist übrigens, mit Popcorn ist mir neulich aufgefallen, das ist so ein Ding, da habe ich mich selber so ein bisschen, vielleicht hört sich jetzt vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig an, aber ich bin der Meinung, in meiner Welt habe ich schon ganz, ganz früh Leuten empfohlen, esst salzige Popcorn und danach Schokolade. Das ist der geilste Geschmack, den es gibt. Also immer nur dieses, weil du hast noch dieses salzige Popcorn-Zeugs im Mund irgendwie so, ne? Du hast irgendwie so einen salzigen Mund und dann Milchschokolade da drauf. Ist aber nur für dieses eine erste Teil. Ist super lecker. Das habe ich immer Leuten so ans Herz gelegt, dass sie das machen sollen. So. Und jetzt hat die Industrie das entdeckt. Jetzt gibt es das ja. Jetzt kannst du Schokolade kaufen mit Popcorn drin. Und schmeckt scheiße.
Dass in Deutschland langsam diese Barriere durchbrochen wurde, dass es langsam okay ist, süß und salzig zu mischen.
Ja.
Das ist ein wichtiger Schritt.
Das also ist wirklich eine der besten Geschmackskombinationen ever. So. Das ist immer gut.
Die Tuckmilka ist lecker.
Ja. Ich habe auch mal Weihnachtsplätzchen gemacht. Ich habe einfach so Salzbrezel in Schokolade getaucht. Das war auch
Mann, das habe ich früher auch mit Nutella gemacht. Immer. Oh Mann, das war so richtige Fettsack-Moves. Habe dann immer so diese Salzstangen in Nutella-Glas so reingetunkt.
Oh,
so.
Das ist auch gut.
Ne? Oh, mega gut.
Oft abgebrochen.
Ja.
Bestimmt oft abgebrochen.
Oh, ja, aber das ist ganz geil, weil dann kannst du die mit zwei so rauspulen, dann ist es einfach nur so ein schokoladenüberzogenes das ist Hammer.
Da können wir, dieses Nutella to go, ne, können wir da kurz drüber reden, dass das nur halb voll ist mit Nutella und die jetzt auch noch draußen draufschreiben, das verstehe ich immer nicht. Wisst ihr, was ich meine?
Dass die was draufschreiben?
Ne, dass die Füllhöhe von Nutella
ist. Aber
nee, es reicht immer ganz genau. Ja. Das stimmt.
Ja,
auch sogar, wenn man so richtig großzügig, finde ich, durchfährt mit dem einen Ding. Aber wichtig ist natürlich, mit jedem Stick ist ein Dip. Sonst ist man zu greedy, finde ich. Jeder Stick ist quasi, einmal darfst du auch großzügig durchfahren durch die Nutella, in Mundstärken essen.
Auch
machst du manchmal dann nochmal, wenn es abbricht?
Halben Stick.
Eieiei. Aber das berechnen sie, glaube ich, mit rein. Das darfst du so 2-3 Mal machen. Dann reicht es auch.
In Italien gibt es das ja, da ist quasi das Nutella to go nur der halbe Becher und die andere Hälfte vom Becher ist Eistee.
Heavy it.
Ja, praktisch.
Ja, das ist dann ein runder Becher. Dieser Nutella to go ist ja nur halb rund, der Becher. Und in Italien ist der ganz rund und dann ist die eine Hälfte Nutella to go und die andere Hälfte ist aber so ein, da kannst du einen Strohhalm reinstechen.
Ist das wirklich so?
Da ist Eistee drin.
Ich glaube sogar,
dieser italienische
von
Eistee.
Von Nestle oder was?
Es gibt ja so einen italienischen Eistee, Estertee heißt der, glaube ich. Das ist so wirklich, also du schmeckst auch, der ist nicht so super süß. Das ist so ein wirklich aufgebrühter Tee mit ein bisschen Zitronenaroma.
Und das ist dann aber auch von Nestle oder
genau.
Das Original Nutella. Also
Ferrero, genau, das Original,
Ferrero,
Original Nutella to go und dann der Eistee.
Aber
mit
Sticks sind trotzdem drin.
So eine große, so eine große runde Packung.
Ja. Nutella to go ist ein geiles Produkt, muss man sagen. Das ist so ein Produkt,
kennt
das kann
ihr,
man nicht haten.
Aber kennt ihr, habt ihr schon Nutella Be Ready?
Was ist das?
Nee, was habe ich mal gehört,
probiert?
Was ist das nochmal?
Das ist eine Art Riegel, der aussieht wie ein Brot.
Ja, den hab ich
und
schon
da drin ist Nutella. Ja, ja. Mit so ein bisschen Haselnüssen.
Aber ich glaube, dass ich hab das gesehen und dachte ich mir aber schon, das kann nur scheiße schmecken.
Nee, das schmeckt richtig geil.
Aber ist es nicht zu süß, der Teig?
Nee, weil, der, so weil dieses Brot ist total unsüß. Das ist so fast ein Hauch salzig. Da gehen jetzt deine Hurra-Glocken an.
Meine Hurra-Glocken sind gerade angegangen.
Also es ist eher so geschmacksneutral. Ah, genau, da ist dieses italienische, guck mal, da siehst du das. Esther Tee.
Aber das musst
du
ja für die Zuhörer jetzt auch da sagen, dass Maria gerade ein Bild davon.
Oh, genau, so sieht das dann aus. Und dieses Be Ready, das ist relativ geschmacksneutral, die äußere Schicht. Und da innen drin ist das dann halt gefüllt mit Nutella mit so ein bisschen Haselnüssen drin.
Wie ein guter Snack so für eine Reise oder so.
Das ist super. Und das kann man auch so, das sieht aus wie ein kleines Brot, soll aussehen wie ein kleines Brot.
Kann man gut haben.
Und man kann das auch so in Milch tunken und dann, das ist auch ganz lecker. Oh, nice.
Aber ich frage mich immer, es gibt so Ferrero-Produkte wie das zum Beispiel, ne? Ja. Das habe ich zum Beispiel nur bisher im Pfennigland gesehen, aber nirgendwo anders.
Ja.
Warum ist das so?
Wo gibt's ein, das ist nochmal, das sieht mega geil aus.
Mir waren da
Maria zeigt uns gerade ein Bild von Nutella.
Mir waren da zu viele Nüsse drin. Die haben mich ein bisschen gestört.
Aber warte mal, was ist nochmal Pfennigland?
Ja, so, wo nur Pfennigsachen gibt, so für 1 Euro und so.
Also lustigerweise, als ich auf meiner Reise war letzten Herbst, so Österreich, Italien, ist das überall in jedem Supermarkt ein total supergängiges Produkt. Hier habe ich es auch nur in einem Fachgeschäft für ausländische Delikatessen gefunden, nämlich bei Pflanzenkölle. Und ich so, was ist das denn für ein Produkt? Und dann probiert und ich war da recht begeistert von. Ich finde das gut.
Ich war ja mal süchtig. Es fällt mir jetzt gerade ein. Ich glaube, das ist wieder so eine Erinnerung, die ich verdrängt habe irgendwie. Ich war mal tatsächlich so richtig süchtig nach Milchbrötchen. Kennt ihr diese Milchbrötchen, die es im 12er-Pack gibt? Einfach, die habe ich immer gegessen und meine Mutter hat es voll gehasst, dass ich die immer haben wollte.
Aber nur nicht die so gefüllt sind mit so
einem Nee, ungefüllt. Ne? Einfach nur diese war so ein 12er-Pack irgendwie von Aldi oder was weiß ich, gab es die überall und es war einfach so, die waren so ganz weich.
Ja.
Ich habe dann so eine 12er-Packung einfach sofort, richtig fettsackmäßig, habe ich die weggemacht.
Aber da sind ja alle Nährstoffe drin, von daher ist es ja.
Ja, meine Mutter fand das nicht so. Die war immer mega genervt, dass ich das immer. Ich habe ja manchmal dann versucht beim Einkaufen, ich bin ja immer voll gern mitgegangen zum Einkaufen, aber nicht immer, sondern nur, wenn meine Mutter zu Real gegangen ist, weil bei uns in Tübingen damals war halt der Real, dieses weißt du, wie so Handelshof, das war so ein großes Ding, wo es alles gab. Und da gab es ja auch immer so eine kleine Nintendo-Nische und da war ja immer so eine Konsole, wo man dann zocken konnte im Stehen, weißt du, mit so zwei Controllern vom Super Nintendo. Und ich bin immer nur deswegen mitgegangen. Dann habe ich sie erstmal machen lassen so, ne, und dann, ich hole mich nachher wieder ab. Ne? Bin ich da hingegangen, habe so mit fremden Kids irgendwie dann so Mario gezockt. Und dann aber, ich hatte...
Sehr guter Dings.
Genau. Und ich hatte zwei... Also pass auf, ich bin immer nur mitgegangen aus zwei Gründen. Erster Grund natürlich, erstmal hingehen, zocken können, irgendwie 30 Minuten lang. Zweiter Grund, als allererstes da sein, um erstmal alle Einkäufe zu sortieren, erstmal so. Meine Mutter musste dann auch echt weggehen und so, dann habe ich erstmal alle Taschen durchwühlt und gesagt, ich räume ein, so, ne? Ich räume jetzt ein, damit ich genau alles gucken kann, was hat sie so gekauft, geiles, so, ne? So, und dann habe ich natürlich alle Süßigkeiten schon abgecheckt, okay, schon abportioniert, okay, ich nehme erstmal 70%, 30% bekommt meine Schwester und so. Dann teilweise richtig fettsackmäßig auch so Schokolade dann so versteckt und sowas. Das waren so mein...
Richtig liebenswerter Junge warst du scheinbar. Mutti, geht's mal hier, geh mal mit aus dem Raum.
Ich
sortiere jetzt den Einkauf.
Warte mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht der Einzige bin, der sowas gemacht hat. Und mir fällt gerade ein, ich habe dann, früher gab es bei Kellogg's, haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, immer so Spielzeuge auch in den Cerealien drin. So, ne? Und ich habe dann immer so das aufgemacht und das mit den Händen so rumgewühlt, bevor meine Schwester halt, weil es war ja immer so, es gilt ja die goldene Regel, den Toy bekommt man nur, wenn du aufmachst, in die Schüssel reinfüllst und dann fällt das raus. Das ist wie so ein Zufallsding so, ne? Und ja, ich habe dann immer vorher aufgemacht, das Ding so rausgepult. Da hatte ich dieses kleine He-Man oder sowas, das kleine Geschenkding und so, dann hat meine Schwester das
bekommen. Wenn du dann noch so eine Attrappe reingemacht hast, wie wenn man so Hühnern die Eier wegnimmt und dann so Gipseier reinlegt, machst du dann auch
so. Oder so ein Bild von mir einfach oder so. Ja.
Aber mir, was mir gerade noch zu Nutella einfiel, ist, dass ein Onkel von mir hat so der hat so das lustige Hobby, also es ist ja bekannt, dass Nutella in anderen Ländern eine andere Zusammensetzung hat irgendwie, ne?
Das wusste ich nicht.
Und der hat dann auch so das Hobby, dass er Nutella importiert oder importieren lässt. Und dann jedes Mal, wenn ich dann bei ihm bin, erzählt er, wie so ein Arbeitskollege, der war in Österreich, hat mir jetzt wieder so eine Palette mitgebracht. Dann ist mal ein Glas mit hier. Es schmeckt viel besser als bei uns. Das ist so sein Nerd-Ding, was er so hat. Das finde ich sehr lustig.
Was schmeckt es nicht besser? Anders? Ich wusste gar nicht.
Das dann irgendwie so in Spanien ist es dann irgendwie flüssiger und in Italien ist es süßer. Und
das Nutella, wenn du sowas sagst, aber so Attribute allem, wie flüssiger.
Vor allem ist in Italien und so gängiger, dass das Nutella auch in Gläsern gibt, die danach als Trinkglas verwendet werden können.
Stimmt, das gibt es hier immer nur so, wenn Fußball ist.
Genau, hier immer nur so als totale Ausnahme. Und da ist das gängig und ich mag immer diese Trinkgläser so gerne.
Ich habe mir gestern ein Star Wars Senfglas gekauft. Das ist mir aufgefallen, krass, dass, wie, was für ein Riesenthema eigentlich Senf ist, dass sie eine Star Wars Lizenz sich kaufen, ne?
Ja. Ich habe mir gerade nochmal ganz kurz zu Nutella, gerade ist mir aufgefallen, es gibt ja, ich glaube, der Moment, wo du diese Goldfolie durchbrichst bei Nutella, der ist ja so ziemlich ähnlich irgendwie so mit diesem Magnum-Moment, wo du reinbeißt zum ersten Mal, dieses Knacken, das ist ja irgendwie für jeden, glaube ich, so ein besonderer Moment irgendwie. Und ich habe mich gerade gefragt, das wurde ja, glaube ich, noch gar nicht von der Werbeindustrie aufgegriffen, dieses Ding eigentlich. Ist eigentlich voll die gute, eigentlich sollte Nutella das nehmen sozusagen als Ding, weil jeder liebt, weil jeder macht es auch anders. Ne? Es gibt ja so richtige, keine Ahnung, fast schon eine Religion. Bist du jetzt eher der Typ, der in der Mitte das einfach das Messer reinsticht oder machst du das, was ich zum Beispiel gar nicht verstehen kann, Leute, die das quasi abpulen und einfach so aufreißen. Ja. Das geht gar nicht, meiner Meinung nach.
Ja. Man macht das mit dem Fingernagel, geht man so rum.
Oh, das ist auch geil, das ist auch gut. Aber ich bin, glaube ich, mittlerweile so richtig mit dem Messer in die Mitte und dann einmal so ganz so leicht machen, damit es so schön knackt auch einmal dann so.
Nee, ich mache immer von relativ hoch mit dem Messer in die Mitte, damit es lauter ist.
Okay.
Relativ
energischem
Schwung. Nee, ich mach das Messer so drauf.
Ah, also okay.
So wie bei so einem Frühstücksei.
Mit so einem, genau. Ja, aber okay. So mit der Klinge natürlich nach vorne.
Oh, nice.
Genau in die Mitte, damit das der die höchste Resonanz hat.
Oh Mann. Und wenn das Nutella danach, ne, wenn du es dann quasi alle den Rest weggepult hast von dem Zeugs, und wenn es dann die richtige Temperatur hat mit dem Messer, das ist einer der schönsten Momente, die es einfach, das ist für mich wahre Schönheit im Leben. Wenn das Messer wirklich so, es muss die perfekte Temperatur haben, wenn es wirklich nicht zu flüssig, nicht zu fest, wenn es richtig geil so durchgleitet, das ist einfach schön.
Ich bin, glaube ich, doch zuckersüchtig. Ich möchte jetzt das Gespräch verlassen. Ich
muss mir jetzt Nutella kaufen.
Die Frage ist, wenn ihr die Goldfolie abgezogen habt, macht ihr noch den Rand der Goldfolie ab? Da bleibt ja dann manchmal, man kann es ja so abreißen, dass dann Rest Goldfolie am Rand kleben bleibt. Macht ihr das dann auch ab? Oder
ich lasse an einer Ecke gerne, lasse ich es dran, weil manchmal findet man, wenn das Glas dann schon fast leer ist, findet man da noch so einen geilen Humpen Nutella. Den kann man den so ganz genüsslich nehmen.
An der Goldfolie?
Ja, manchmal, wenn das oben, manchmal findest du da noch ein bisschen was. Es gibt ja diesen, weißt du.
Nee, ich meine wirklich nur ein ganz schmaler Rand auf dem Glasrand selber. Da bleibt ja manchmal so ein Rand Goldfolie kleben.
Nee, den mache ich nicht weg. Das ist mir zu anstrengend.
Ich mache das immer. Ich brauche da so, dass ich.
Bist du Rainman-mäßig?
Ordnung muss
mega
sein.
Mega Monk-mäßig. Das muss da weg.
Aber Nutella ist ja so ein, weil du gerade meintest, die sollten das eigentlich nutzen, so für Werbung und so Sachen.
Ja.
Aber die positionieren das ja, glaube ich, als so Familiending, ne? Und alle mögen das. Und das Lustige ist, glaube ich, bei Nutella, alle Werbung und allen Kram, die machen, muss immer noch zum super alten Ferrero-Oberchef und der muss dann sagen, ob ja oder nein. Das sind dann so Agenturen, die dann so jahrelang irgendwelches Zeug bauen und so.
Ja.
Und dann sagt er so, see oder no. So läuft es dann.
Ja, das habe ich ja auch, das kenne ich eigentlich, bringt mich eigentlich direkt auf was. Ich habe ja so einen Kumpel, der arbeitet irgendwie, er hat auch bei so einer großen Werbeagentur gearbeitet, ne? Aber eher so jemand, so eine Agentur, die sich eher mit Grafik beschäftigt. Also jetzt nicht so mit Sprüchen und Ideen, sondern eher, also nicht solchen, sondern eher so halt Layouts und so. Und die haben für irgendwie rumgepitcht für einen, ich sag mal jetzt einfach einen sehr, sehr großen Automobilkonzern aus Deutschland, so, ne? Und das Ding ist, er hat mir das irgendwie so erzählt bei so einem Bierchen, dass er da ein Jahr lang wirklich mit einem Team von 20 Leuten extrem krass so 60-Stunden-Woche hatte und einfach alles, die haben da alles reingehauen und mega viele Ideen. Die haben dann nachher so ein Buch im Endeffekt quasi fast gehabt. Das war so 2-3 Daumen dick und da war alles mögliche drin, die ganzen Ideen, alles ausgeklamüsert und hast du nicht gesehen, alle CI-Richtlinien von der Automobilmarke berücksichtigt und so weiter. Und ich komme da gerade drauf, weil er hat mir dann auch gesagt, das ist halt so frustrierend in diesem Job, dass es halt dann am Ende so ist, dass es dann wirklich auf dem Tisch von einem von diesen Vorstand-Dudes, irgendwie so 7 oder 8 Vorstand-Dudes landet, ja. Die haben keine Ahnung von Design, die sind einfach so, das interessiert die auch nur, für die ist es ja so Kinderkram oder so unnötiger Scheiß, ja, die haben da halt irgendwie, da haben so Mediengestalter, ist mir egal. Und die kriegen das auf den Tisch und die haben so zwischen 2 Meetings so gefühlt, müssen die dann schnell mit dem Finger einfach drauf zeigen, irgendwie sagen, ja, das finde ich gut, das ist gut, der Rest ist irgendwie Müll. So, weißt du? Und dann, das ist der Mensch, der quasi im Endeffekt entscheidet. Das heißt, diese ganzen Texte, die geschrieben haben, diese ganzen Ideen und dieses Aufdröseln und sich Hintergrundgedanken dazu erklären, warum die sowas gemacht haben und so, ist alles ganz oft scheißegal. Das finde ich voll traurig. So.
Ja, aber die den Pitch gewonnen haben, die haben sich ja genauso viel Gedanken gemacht und genauso viele Sachen, genauso viel Energie da rein investiert. Also deswegen ist es ja nicht.
Naja, aber die Frage ist ja, ob man es dann überhaupt machen braucht, wenn es im Endeffekt eh nur nach äußerlich oder nach so einem ersten Eindruck geht und sich das ja eigentlich gar nicht durchlesen, was man sich für Mühe gemacht hat und so.
Ja, aber die gewonnen haben sich auch Mühe gemacht. Also für die ist es ja dann gerecht sozusagen gewesen, dass sie das gewonnen haben.
ich habe das vielleicht falsch erklärt, es war kein Pitch in dem Sinne, dass andere Agenturen sich gegenseitig ausgestochen haben, sondern es war die Agentur, die das halt macht und die haben halt verschiedene Vorschläge sozusagen.
Ah, okay.
Dann war Pitch also sozusagen 6 oder 7 verschiedene Ansätze und dann wird halt nur eins ausgewählt und das finde ich halt einfach, also ich finde, das kann man gar nicht so richtig verteidigen. Ich finde das ist einfach traurig. Ich meine, wenn du weißt, du arbeitest ein Jahr lang an etwas super hart und im Endeffekt, it all comes down to ein so ein super reicher Chef, du zeigst mit dem Finger drauf und sagst, das ist gut und das ist scheiße. Das finde ich schon.
Ja, ich verstehe schon, dass man das aus der Position super Horror findet, weil der natürlich überhaupt nicht die Kompetenz hat, die man selber da reingelegt hat und da mitgebracht hat und so.
Und das ist ja eh so ein Ding, was ja auch, glaube ich, ganz oft so ist, gerade auch im Fernsehbereich oder so. Ne? Ja. Also es gibt ja auch jetzt ein paar Sendungen, ich werde es jetzt nicht beim Namen nennen, aber so auf ProSieben, die irgendwie laufen, die so Comedy sein sollen und die Leute regen
jetzt
sich.
Jetzt weiß ja keiner, was gemeint ist.
Alle Leute regen sich auf, was das denn soll und so. Und das Problem ist ja, und das finde ich dann immer so traurig, weil ich ja auch so ein bisschen als Autor arbeite, das ist ja eigentlich nicht die Leute, die das machen oft, so oder fast immer, sondern eben solche Entscheidungsträger-Dudes, die irgendwie dann im Vorstand arbeiten oder die eigentlich keine Ahnung von der Materie haben und dann halt irgendwie denken, ja, das lief jetzt immer gut, so, das machen wir jetzt nochmal und dann machen wir die Methoden und so.
Aber die Leute, die bei der Sendung arbeiten, finden das auch super lustig, was die da machen.
Ich weiß nicht, man weiß ja nie, wie sowas dann im Endeffekt zerschnitten wird und was dann ausgewählt worden ist und so. Also manchmal
aber so sehr wird es auch nicht zerschnitten. Also ich glaube schon, dass die Leute, die an dieser besagten Sendung, deren Namen nicht erwähnt werden soll, dass die daran arbeiten.
Studio Armani, okay? Es ist Studio Armani.
Ich glaube, dass die eine Redaktion haben, die das mega witzig, also ich glaube, dass das auch so original ihr
Kann
Humor
ich mir
ist.
Nicht vorstellen. Das doch, ist so
ich
lustig.
Ich glaube schon, ehrlich gesagt.
Aber guck mal, okay, aber es könnte
ich glaub,
auch
es gibt,
sein.
Es gibt irgendwie Leute wirklich, die sitzen zu Hause, finden das lustig und machen das auch. Ich habe neulich nur so einen Ausschnitt gesehen, wo es dann rumging, es müssen mehr fette Leute in Führungspositionen arbeiten, haben die so eine Straßenfrage gemacht. Und da kann ich mir vorstellen, wie es wirklich Leute gibt, die sich das ausdenken und das lustig finden.
Na, aber guck mal,
ich glaube auch,
ich glaube eher, es ist so, guck mal, der Herm und ich haben ja mal eine Zeit lang für Halligalli gearbeitet. So. Und da habe ich, also ich kann jetzt nicht für Herm sprechen, ich hatte in meinem Privatleben oft so dieses Ding, dass Leute sagen so, ey, das war wieder so scheiße, ey, haben die wieder nur kotzen lassen und so. Und dann denke ich, die wissen ja gar nicht die Abläufe, wie schwierig das eigentlich ist. Wir haben ja oft saugute Ideen, aber das könnten wir dann im Endeffekt nicht machen, weil irgendwie Sender und Zeitdruck und da muss man halt irgendwie so ein bisschen Kompromisse eingehen und sowas, ja. Und ich glaube da halt dran, dass es eher auch bei dieser Armani-Sendung so ist, dass es ursprünglich, bevor es on air ging, eigentlich geile Ideen dabei gewesen sind. So, wir machen mal so und so. Und dann kam aber immer mehr runterdekliniert von irgendwelchen Leuten, die meinen, so ist aber besser. Und dann bist du im Endeffekt da und musst es halt machen, so, weil es dein Job ist, so. Das, ich glaube schon, dass es...
Nee, ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube schon, dass die auch vieles von dem, was sie machen, lustig finden. Und ich glaube, dass es auch viele Leute gibt, die das, was die machen, lustig finden.
Das war ja bei TV Total genauso.
Wir sind ja in einer Filterblase und maßen uns ja ganz oft an, zu entscheiden, was lustig ist und was nicht. Und so geht mir genauso, dass ich bei ganz vielen lustig gemeinten Sendungen sage, Leute, ist bitte nicht euer Ernst. Ich kann da nicht eine Sekunde drüber lachen.
Ja.
Was ist denn mit euch los? Aber gleichzeitig muss
bei
ich...
Bei Hart aber fair
halt,
immer, ne?
Bei Hart aber fair. Und gleichzeitig muss ich mir aber zugestehen, dass es, glaube ich, ganz viele Leute gibt, die das irrsinnig komisch finden. Guck mal, es ist ja schon so, wenn ich mich mit meiner Tochter, die ist jetzt 14, wird jetzt 15, wenn ich mich mit der über Sachen unterhalte, die wir lustig finden. Es gibt ein paar Sachen, die finden wir beide super witzig, aber es gibt Sachen, da lacht die sich tot, da denke ich, was ist denn mit dir los? Wo ist das denn witzig?
Ja, aber das ist das Alter, glaube ich, auch dann.
Ja, und dann gibt es vielleicht Sendungen, die irgendwie nicht mehr für unser Alter sind. Wenn ich mir das Publikum als Studio Armani angucke, die sind alle um die 18 oder so. Da bin ich mir das Studio probiert.
Ja, aber ich
kenne,
es gibt intelligente halt 18-Jährige und dumme
18-Jährige. Ja, na klar, aber also. Es gibt, glaube ich, mehr, ich will auch gar nicht sagen, dass die Leute, die darüber lachen, dumm sind, aber ich glaube, das ist eine, weiß nicht, das hat mit ganz vielen Faktoren zu tun und es scheint irgendwie auch okay zu laufen, sonst würde es ja nicht weitergehen, sonst hätten sie
ja
schon
aber
das
aber ich verstehe, was du meinst und ich glaube auch, dass nicht das Problem gar nicht mal so die Leute in so Führungspositionen sind, weil die sagen oft, okay, die Kreativen machen das Ding. Ja, ja. Das Problem sind ja immer so Marktforschungsscheiß. Das macht ja überall immer
alles. Das macht alles kaputt, das ist auch bei kaputt. Werbung so. Ja, genau. Eine Marktforschung macht immer alles kaputt.
Ja.
Aber okay, also aber noch ganz kurz, wir müssen ja nicht so, ich meine, ist ja klar, so Meinungsverschiedenheit gerade so, aber ich glaube, du bist dann halt jemand, du siehst das so ein bisschen, aus meiner Sicht so ein bisschen zu, ja, hey, lass doch mal so hippie-mäßig so, lass die machen und so. Ich bin halt mehr Hass in mir drin so. Ich denke eher so, weißt du, ich denke, weil ich ja selber auch Comedy mache, denke ich eher so, Mir ist schon klar, dass es bestimmte Arten von Mainstream-Comedy in Deutschland gibt, ja, die ich natürlich auch vielleicht mit irischen Wurzeln so noch kritischer sehe und einfach mir manchmal denke so, wow, das ist so super unlustig, was da gerade passiert so. Und ich weiß aber leider auch und gerade so in Retrospektive auf meine Stand-up in Anführungsstrichen Karriere, ich weiß jetzt schon, ich werde wahrscheinlich in Deutschland niemals Mainstream-Erfolg haben, weil, nicht weil ich jetzt denke, irgendwie unlustig bin oder andere Leute lustiger oder unlustiger sind, sondern der Mainstream einfach in Deutschland Stand jetzt, was anderes möchte. Die möchten halt, ne, Mario Barth, Olaf Schubert, die möchten halt das Zeug haben. Hat ja auch meiner Meinung nach irgendwie eine Daseinsberechtigung so. Kann man lustig finden oder nicht, aber ich finde es natürlich unlustig. Aber das ist halt so die breite Masse und das ist das, was Quote macht und das ist das, wonach auch so Shows wie Sender wie RTL und so auch auswählen, wenn es um irgendwelche Shows geht. Wen laden wir denn da ein? Wer soll denn jetzt hier die Tonalität in Deutschland angeben? So Kristall und sowas, weißt du? Und das ist das, was ich halt nicht so wie du sehen kann, so einfach so, ja, die sollen halt machen, ist okay, jeder hat seine Meinung und so, sondern ich hab da Hass. Ich denke dann so, ja, scheiße, mich nervt das, dass es in Deutschland so ist. So, aber es wird sich wahrscheinlich nicht ändern, so. Und ich bin dann immer so, das macht mich halt traurig, weil ich denke so, es gibt so viele so lustige und gute Autoren und Menschen in Deutschland, die irgendwie kreativ tätig sind in der Branche, aber irgendwie nie im Endeffekt ihre Sendung oder ihre Ideen auf den Sender bringen, weil im Endeffekt dann irgendwie genau solche Marketingmenschen oder irgendwelche Sendermenschen einfach dann im Endeffekt doch denken, ja komm, ist eine geile Idee, aber lass mal lieber so machen, wie wir es die letzten 20 Jahre machen, das funktioniert. So. Und dann wird sich auch nie was ändern.
Ich sage ja gar nicht, dass das nicht frustrierend sei. Ich meine, ich bin ja selbst seit 23 Jahren oder so beim Fernsehen.
Ja, ja.
Und ich will nicht sagen, dass, also meine Karriere, und das muss man in ganz fette Anführungsstriche setzen, ja, ist nur wirklich ein Schmelztiegel an frustrierenden Momenten, weil sich da auch eine Zeit lang überhaupt gar nichts mehr bewegt hat. Weil ich aber jederzeit wusste, ich könnte das, ich könnte ganz viele Dinge, ja, aber mir wird die Chance nicht dafür gegeben, das, ja, zu beweisen.
Okay, okay.
Also insofern verstehe ich total eine Frustration und dass man sagt, bei Sendern sitzen meistens Leute, die nicht danach entscheiden, was jetzt neu und aufregend und spannend und innovativ wäre, sondern wo kann ich mich am besten wegducken, ja, was wird vermutlich am besten oder am unauffälligsten laufen sozusagen, damit ich da nicht irgendwie zur Verantwortung gezogen werde, wenn es schlecht läuft, sondern wenn es so mittel okay läuft, dann kann ich mir auf die Schulter klopfen lassen und sagen, ja, habe ich gewusst, dass das okay läuft. So. Klar, diese Mutlosigkeit und diese Innovationslosigkeit gibt es im deutschen Fernsehen, in deutschen Medien zum großen Teil. Daraus, ja, bestehen die größtenteils alle. Aber ich bin nach vielen Jahren auch zu dem Schluss gekommen, dass auch die Dinge, die ich scheiße finde oder Dinge, die ich sehe, wo ich denke so, Alter, das ist lächerlich, dass die irgendwer sehen will, weil es einfach auch ganz viele Sachen gibt, die ich Horror finde, wo ich aber dann irgendwann gecheckt habe, okay, das will aber trotzdem irgendwer findet das gut.
Ja.
Ich kann zum Beispiel auch keine, der Herm kann das ja, aber ich kann mir keine Volksmusiksendung angucken.
Ich gucke das auch voll gerne.
Ja, aber du guckst es halt, weil du dich kaputt lachst,
ja,
und der Herm guckt das, weiß man leider nicht so genau. ich kann das nicht gucken, weil ich da ausflippe vor dieser heile Welt-Scheiße.
Ja.
Aber ich weiß gleichzeitig, dass es gibt, glaube ich, nur noch in ARD und ZDF Volksmusiksendungen. Früher gab es sogar auf RTL noch welche, weil die halt wussten, das ist ein Markt, aber der ist anscheinend zurückgegangen oder unattraktiv für die Werbenden geworden. Und deswegen gibt es das nur noch in ARD und ZDF. Und es ist aber nun mal so, dass das Land zu, was weiß ich, wie viel Prozent aus Rentnern besteht, die das super finden. Für die das genau das Fernsehen ist, das die sehen möchten, das die toll finden. Und das ist so die einzige, die dürfen noch einmal im Monat was gucken. Und ansonsten müssen die sich so einem Jugendwahn unterordnen und
im
Studio Amami
gucken. Die Jugendwahn ist, glaube ich, auf ARD und ZDF noch weit von entfernt.
Ja, die Oma, die gerne Florian Silbereisen guckt, die guckt eben nicht gerne Hart aber fair, yeah, oder die Dinge, die sonst in den Öffentlich-Rechtlichen laufen. Ja. Und dann denke ich mir so, ey mein Gott, dann lass, im Fernsehen ist ja im Grunde genommen Platz für alle, auch für ganz viel Scheiße. Eigentlich müsste mir nur 5-10% des Programms gefallen, dann bin ich ja schon happy.
Ja, und vor allem, jetzt wo du gerade erzählst, muss man vielleicht auch dazu sagen, das ist ja nicht nur ein deutsches Problem, also es ist ja in England genauso, wer irgendwie englisches Fernsehen kennt, ja,
der weiß, dass es da eigentlich noch schlimmer zugeht. Ne? Ja. Also man sagt ja immer, die Engländer haben guten Humor. Haben sie auch, würde ich mal sagen, ja. So generell. Aber da läuft ja manchmal, da laufen auch so richtige RTL-Sendungen. Ne? Also ja. Die haben da auch diese Shows, wo dann irgendwie so vier so B-Promis rumsitzen und irgendwie so richtig schlechte Gags machen. Also ja, so ist es in Amerika so sowieso. Wir kriegen ja aus Amerika, ist ja auch immer das Ding, muss man dazu sagen, wir kriegen ja immer nur hier den heißen Schnitt, der gerade viral geht von Jon Stewart oder sowas oder von Jimmy Kimmel, weil das gerade so viral geht oder so. Aber ja. Die haben ja da auch irgendwie über 500 Sender und da läuft ja auch sehr, sehr großen Müll so. Ja. Ne? Ja. Und amerikanisches Fernsehen und Comedy vor allem ist nicht nur Jimmy Fallon und Louis C.K. und irgendwie Jerry Seinfeld, sondern da gibt es ja auch ganz viele unlustige Sachen und so. Ja. Ja. Aber ich glaube, warum ich da so gerade so emotional fast schon werde und da so das Bedürfnis habe, darüber zu reden, rührt natürlich daher, dass ich halt Stand-Up-Comedy betreibe und ich mich ganz oft ja natürlich mit den Kollegen, ne, darüber unterhalte und wir natürlich immer nach oben gucken und sehen, weil ich will das zum Beispiel, anders gesagt, ich will das zum Beispiel, ich habe da keinen Karriereplan, so. Ja. Ich habe gemerkt, seitdem ich das jetzt ein halbes Jahr mache, ich kann das gut, ich habe gemerkt, es macht mir Spaß und ich habe gemerkt, hey, irgendwie fällt mir das leicht von der Hand, Sachen zu schreiben, auf der Bühne das zu performen und es gibt mir irgendwie Glück in meinem Leben, es macht mir einfach Spaß, so. Mhm. Und natürlich ist aber das Ding, wirst du oft gefragt, so, ja, und dann Richtung Karriere, weil das ist so, denken halt die Leute und ich halt nicht. Und dann fühle ich mich immer schlecht und dann sage ich immer, nee, ich mache es halt, weil es mir Spaß macht. Ja. Und dann komme ich halt oft in diese Gespräche mit irgendwelchen TV-Produzenten, die ich halt kenne, privat, die dann eben diese Sachen sagt, die so einen krassen Button bei mir pushen, so eben so sagen, so, ja, cool, und hast du jemand, der für dich auch schreibt und so? Hast du einen Agenten? Ja. Hast du mal Bock, in welche Richtung bist du denn? Die wollen nicht mal einordnen. So. Du musst dann sagen, du bist ein Ralf Schmitz oder du bist ein Mario Barth oder so, weil die kennen halt nur diese 5, 6 Fressen, die wir seit Jahren irgendwie kennen als und das angesehen wird als Stand-Up-Comedy in Deutschland, was teilweise de facto einfach kein Comedy ist, was die machen. Haben Autoren im Hintergrund, die schreiben das, die für die schreiben und so. Und,
ja, aber das ist schon auch Comedy, ne? Also es ist jetzt nicht, nur weil die doof sind, heißt es nicht, dass es keine Comedy ist. Also
Mario Barth
macht schon noch Comedy.
Nee, auf jeden Fall. Ich bin ja einer der Verfechtern von, ich habe ja immer gesagt, Mario Barth ist ja eigentlich nur, weil es war irgendwie zu lange, zu viel, dieses eine Thema. Ich habe den damals auf Arbeit gehört, nur Audio. Ich fand es immer mega lustig, ehrlich gesagt, ganz am Anfang.
Aber hast du nicht auch so ein bisschen den Gedanken, den denke ich mir dann immer, klar gibt es jetzt die großen, nervigen Comedians, aber das wächst ja irgendwie, das Publikum wächst ja auch mit so.
Also, ja, die Hoffnung, ich würde es anders sagen, Hoffnung ist es bei mir, weil ich habe die Hoffnung, weil gerade in Berlin ist es ja auch so, dass da jetzt extrem gerade viel passiert, so in der Stand-Up-Szene, also wirklich, das ist echt krass, es gibt auch jetzt immer mehr Leute, die darüber gerade so Dokus anfangen zu drehen und sowas, weil es auch die Presse so mitbekommt, dass da ein Stand-Up Lokal nach dem anderen gerade aufmacht und Leute so emergen und es nicht nur Quatsch Comedy Club ist, sondern so neue Leute, die eben halt so einen modernen Humor haben und es eher so amerikanisch machen und sowas. Und es gibt mir immer voll die Hoffnung. Aber unterm Strich bleibt halt wirklich so, du siehst die jetzt gerade noch so diesen einen Sprung dann immer machen, wie man das so schön sagt, ne, ins Bezahlte oder in wirklich, so dass sie von leben können, das ist wirklich immer Maschenhumor. Es ist einfach dieses Typische, was sich etabliert hat und es ist so, ich roll da mit den Augen, weil ich es unkreativ finde, aber es funktioniert und du merkst halt voll, die machen nicht, die schreiben nicht für sich selber, wo sie denken, das finden sie lustig, sondern sie schreiben so, wo sie denken, das finden andere Leute lustig und das finde ich halt immer problematisch. So.
Ja, stimmt. Ich meine dazu, man muss immer auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass Stand-Up-Comedy in Deutschland 10, 15 Jahre alt ist, also so super jung. Mittermeier war der Erste, der das hier irgendwie so richtig gemacht hat. Ja. So. Und das ist echt nicht lange her, dass der da irgendwie sein Fernsehgedöns erzählt hat. So. Also das muss man natürlich mal so ein bisschen beachten. Deswegen ist das ja eigentlich eine total beruhigende Entwicklung, dass jetzt so ein Underground entsteht, weil daraus dann natürlich viel eher was werden kann, was ein bisschen anspruchsvoller dann endlich auch ist, ein bisschen interessanter ist und so. Ich habe ja gerade in Köln eine Sendung mitgemacht für RTL Nitro, die Comedy-Kneipe, die wird moderiert von Mirja Böß und da ging es darum, dass die immer so junge Stand-Up-Comedians einlädt und dann treten da 3 Stand-Up-Comedians auf, jeder kriegt so 5, 7 Minuten oder so und dann ist ein quasi klassischer Comedian, deutscher Comedian da, der das so ein bisschen jurormäßig mitbewertet und der dann so einen Preis mitbringt und der von den 3 am besten ankam, der darf dann am Ende irgendwie bei dem im Vorprogramm spielen oder oder was sie sich sonst ausdenken und so. Und das fand ich ganz interessant. Ich war der DJ in der Sendung. Ich durfte dann immer die Lieder einspielen und so. Stehe dann da so in der Kneipe am DJ-Pult. Und, aber ich fand das irgendwie alles ganz charmant, weil es wirklich in so einer Kneipe in Köln aufgezeichnet wurde. Und das hat echt Bock gemacht. So. Es war ein tolles Team und es war super lustig. Und es war auch ganz interessant, diese Nachwuchs-Comedians zu sehen, weil die super unterschiedlich waren. Und manche von denen habe ich schon gar nicht mehr so richtig als Nachwuchs empfunden. Also keiner von denen war jetzt super groß bekannt, so Gesa Dreckmann oder so. Aber die kennten halt schon so ein bisschen, weil die oft in so Comedy-Shows sind, wo Nachwuchs-Comedians auftreten.
Ja.
Aber so seit 3 Jahren treten die als Nachwuchs-Comedians in Nachwuchs-Comedians-Shows auf.
Das ist normal.
Und dann habe ich mir das da angeguckt und das ist echt immer krass unterschiedlich. Das Niveau ist auch super unterschiedlich bei Nachwuchskomikern. Manche bringen so Programme, wo du denkst, so, boah, Alter, das ist aber, wer soll denn da jetzt drüber lachen? So.
Ja.
Und manche haben irgendwie, das Wichtigste ist ja immer so die eigene Stimme zu finden.
Mhm.
So, was man, welche Geschichte, welche Figur man selber erzählen will oder so. Da war einer aus Berlin, dessen Namen habe ich auch vergessen, der spricht immer so ganz langsam und lässt so super lange Pausen und guckt dann immer so ein bisschen weird, dass man so ein bisschen Angst vor dem hat und dann haut der irgend so eine Pointe danach raus oder so eine Punchline, die dann echt gut funktioniert. So.
Ja.
Der war echt ganz witzig und also ne, gab es so die unterschiedlichsten Typen und es war auch interessant zu sehen, wie so die älteren Comedians die so bewerten, weil dann war...
Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf, dass mich eben so einer von den Nasen mich bewertet. So.
Ja.
Ich wollte mich streiten mit dem. Was? Ja. Als ob du weißt, was lustig ist.
Nee, die waren, es war tatsächlich auch stellenweise sehr Mini-Playback-Show-esque. Also,
okay,
da waren.
Was für Veranstaltungen du immer geredet?
Mundstuhl waren da und Rüdiger Hoffmann war da und so.
Oh.
Und Rüdiger Hoffmann zum Beispiel ist, also die haben auch so eine Einzelnummer von ihm gezeigt und so, der schreibt immer noch super Nummern. Der ist echt lustig. Mhm. Also, der hat echt eine gute, der hat immer noch gute Ideen. Man ist halt, ich meine, klar, den meisten gehen irgendwie die Rollladen runter, wenn ein Typ in reinkommt und sagt, ja, hallo erstmal und
ja.
Da denkt man so, boah, Alter, nicht wirklich immer noch so, ne?
Ja.
Aber der schafft das schon immer noch, da so neue Noten raus. Und der hat jetzt auch von seinem neuen Programm erzählt. Der hat gesagt, jetzt hat er es wieder selber geschrieben. Das Programm davor hat er sich mal schreiben lassen mit dem Autor zusammen. Jetzt wieder alles komplett allein und er fände es voll geil und so. Und da siehst du, dass die schon auch noch so ein bisschen brennen und so. Und dass die auch Bock haben, wenn die so einen Nachwuchs sehen. Ne? Dass die das so endlich mal wieder so ein bisschen anturnt. Dass da auch weiterhin was passiert und dass da irgendwie Sachen nachkommen und auch interessante Sachen nachkommen und so. Und dann war aber auch zum Beispiel Hans-Werner Olm da. Als erfahrener Comedian.
Ja,
bei dem ist es aber, den habe ich jetzt zweimal in Shows erlebt. Einmal da und einmal habe ich den erlebt, als ich bei der Klügelkipp nach war. Diese Show in Hamburg mit Hugo Egon Balder.
So turbo krank war.
Wo man sich so on air irgendwie besaufen soll.
Ja.
Und da war ja Hans-Werner Olm auch. Und was der jedes Mal irgendwie hatte, ich finde den auch super nett und so, ich finde ein korrekter Typ, aber der ist irgendwie so sauer aufs Business, habe ich das Gefühl. Der ist irgendwie immer so, der sagt irgendwie so, ja, früher konnte man noch Sachen machen, das geht heute alles gar nicht mehr und so.
Mhm.
Das finde ich dann so ganz, das finde ich irgendwie interessant.
Ja, da musst du halt aufpassen, dass du nicht verbittert wirkst halt. Wenn
ja,
du,
da musst du echt aufpassen.
Das klingt so wie verbittert.
Weil natürlich, und das, und dann habe ich so drüber nachgedacht und habe ich gedacht so, ja klar, ey, als der angefangen hat in den 70ern und hier in Deutschland Comedy gemacht hat, da gab es in Deutschland 10 Leute, die bekannt waren. Also Otto, er und 8 andere, die mir jetzt nicht einfallen so.
Mhm.
Und die haben sich untereinander so ein bisschen so die Fälle aufgeteilt sozusagen.
Mhm.
Und der Rest hat überhaupt nicht stattgefunden. Also sind vielleicht mal Leute in der Kneipe aufgetreten, aber kannte natürlich keiner.
Ja.
Und jetzt ist da plötzlich so eine massive Konkurrenzsituation. Da muss natürlich auch mal, das kannst du entweder so embracen, also so sagen, geil, da passieren spannende Dinge, da ist irgendwie, da britzelt so, da kann ich selber auch von profitieren. Oder du sagst halt irgendwie so, boah, was ist, wieso bin ich da nicht mehr angesagt?
Ja, also ich bin ja da. Also ich meine, ich glaube, wir reden auch viel zu lange schon darüber. Jetzt haben schon alle aufgeschaltet, so, weil das so ein Nerd-Thema ist.
Ja, ich finde, da kann man mal.
Aber ich rede total gerne drüber, aber ich immer, eine Sache finde ich halt, und da ecke ich auch oft an mit der Meinung irgendwie, oh, aber ich stehe da voll und ganz dazu. Ich finde es zum Beispiel echt krass scheiße, wenn sich Comedians, also wir reden jetzt wirklich von Stand-Up-Comedians, Sachen schreiben lassen. Ich finde das absurd lächerlich. Ich finde das richtig, da kriege ich richtig Hass, wenn ich höre, ein Stand-Up-Comedian hat eine Tour und der ist voll erfolgreich damit und der hat einen Autor, der für ihn schreibt. Das finde ich einfach falsch. So, ich finde, gerade Stand-Up ist so, ich gehe auf die Bühne und gehe das Risiko ein, mir zu Hause oder irgendwo auch immer Sachen zu überlegen, die ich denke, die sind lustig. Klar, ist viel Technik gehört dazu, man kann auch viel lernen und so, aber im Endeffekt sollte es ja eine eigene kreative Leistung sein, finde ich. Und ich finde das immer ganz schlimm. Also ich würde nie die Leute deswegen fronten und sagen, hey, du bist scheiße, weil du hast einen Autor. Das wirklich gar nicht, muss ich echt betonen. Aber ich persönlich, mir macht die Vorstellung so richtig, da zieht sich mir so der Magen zu, weil ich es einfach so, ich finde das einfach scheiße.
Ja, aber da hast du, glaube ich, eine romantische Vorstellung. Also muss ja sowieso jeder für sich selber wissen, wie er es macht. Aber ich halte deine Vorstellung für romantisch, weil wenn du jemanden hast, mit dem du zusammen schreiben kannst, also wenn du, Mickey schreibt ja auch mit ein paar Comedians zusammen manchmal.
Ja, ich hab die auch im Kopf, ein paar von denen gerade.
Aber auch in Amerika, super viele Stand-Upper, die irgendwie mit ihren Ehepartnern zusammen schreiben. Aber
diese Relativierung macht es doch nicht besser, oder? Also das verstehe ich nicht.
Ich finde es überhaupt nicht, aber wieso sollte es schlimm sein, wenn ich mit jemandem, der meinen Ton versteht und der quasi genauso denkt wie ich, mir aber dabei hilft, in so einer Art Ping-Pong da noch viel mehr rauszuarbeiten, wieso sollte das, was ist daran schlecht?
Ja, aber ich meine, stell dir vor, das hätte irgendwie Dalí oder Van Gogh oder so gemacht, so. Weil ich meine, das ist einfach ein Talent, was du hast, das solltest du dann einfach, finde ich, selber irgendwie dann auch irgendwie nutzen, so, keine Ahnung. Also ich
finde, aber ich finde das auch gut, wenn man, also ich finde es doof, wenn jemand so komplett für sich schreiben lässt, klar, aber ich finde es auch gut, weil das fördert ja den kreativen Prozess, sich da dieses Ping-Pong zu machen, und du hast da oft Leute, die dann so Autoren sind, die halt die auf die Gags kommen, aber die selber nicht so vortragen können.
Ja.
Nee, und das ist halt dann so, dann denke ich, ja, warum nicht, ne?
Absolut, nee, klar, und ich mag das ja auch voll gerne, ich mache das ja beruflich oft und so, dieses Ping-Pong, das ist ja auch super, wenn man halt für eine Sache schreibt. Ich schreibe ja auch super gerne Sketche und so, ne, also Dialoge und sowas, das ist ja, das gibt nichts Besseres, als mit in einem Raum zu sitzen mit jemand, der, wie du gerade genau so sagst, der einfach irgendwie, wo sich die Sätze quasi ergänzen, ja, man wirklich Ping-Pong hat, es macht ja auch super Spaß und es ist mega selten so. Ich habe da auch echt irgendwie in meinem beruflichen Kreis echt so maximal 2, 3 Leute, mit denen das halt klappt so, und das ist super, aber ich rede wirklich jetzt spezifisch von Stand-Up-Comedy, also wirklich, das ist ja eine Kunstform einfach dann,
ja,
würde ich sagen.
Auch da,
ich finde es halt heuchlerisch, so, gerade wenn ich dann jemanden sehe, klar, man kann zusammenarbeiten und sich ein bisschen die Bälle zu spielen, okay, aber wenn dann irgendwie zum Beispiel in so einer Brainstorming-Session ein Autor zu mir als Comedian eine klare Pointe sagt, das war seine Idee, so, also wirklich einen Witz sagt, und ich den dann auf der Bühne vortrage und Lacher kassiere, fühle ich mich schlecht. Weil ich denke, das ist nicht mal, ich spiele gerade.
Das ist interessant, aber das finde ich echt, das ist eine romantische Vorstellung. Also das, ich finde das gar nichts dran verwerflich, dass sich ein Autor in Dienst eines Comedians stellt und sagt, oh, überleg mal, wenn du das sagen würdest, das wäre super lustig. Und der Comedian sagt, ja klar, und das passt ja auch dann zum Comedian. Mhm. Und er muss es ja immer noch performen. Die Kunst ist ja nicht nur das Witz zu schreiben, mir das ausgedacht zu haben, sondern die Kunst, vor allem im Stand-Up, liegt ja in der Performance.
Ja.
Wie ich das rüberbringe, ob ich das Timing habe, eine Punchline richtig zu bringen und so weiter und so fort. Und da ist das dann sogar fast egal erstmal, wer den Witz geschrieben hat. Weil als Künstler bist du dazu da, das umzusetzen.
Ja,
und wenn irgendwie, und wenn Michelangelo immer so eine Sixtinische Kapelle gemalt hat, da hat er auch nicht alleine den ganzen Tag gelegen, da hatte der auch seine Helfer, da sagt er, mal den Engel aus da hinten oder so. Also,
mach mal den Pimmel kleiner.
Das ist einfach eine Hilfe, die dann so jemand annimmt.
Ja.
Und es geht jetzt, nehmen wir jetzt mal den Extremfall an und jemand schreibt ein 50-seitiges Skript für einen Stand-Up-Comedian und sagt, hier sind deine Gags drin, und der lernt das dann auswendig und performt das dann nur noch. Okay.
Gibt's.
Das ist super lame. Ja, aber das ist wahrscheinlich sehr selten.
Und auch ich nenne jetzt den Namen nicht, eine von deinen Lieblings-Comedians, wette ich, dass das so auch passiert. Gerade bei so weiblichen Comedians ist es ganz oft so, dass die extrem viel geschrieben bekommen, weil die eine Masche füllen, eine Lücke füllen. Ja,
eine
und
von
dann,
meinen Lieblings-Comedians?
Na hier, wie heißt du nochmal hier? Caroline Kebekus. Ich würde wetten, ich weiß es zwar nicht, aber ich würde wetten, dass sie bei ihren Fernsehsachen, und die ist lustig, das merkt man sofort. Ja, das ist ja das Ding bei ihr, da merkt man, die ist eine lustige Person. Die hat 100% gute Ideen, die ist eine gute Stand-Upperin. So. Ja. Aber bei den Fernsehgeschichten, es ist jetzt wirklich nur Gelaber, einfach kann ja sein, dass es, ich habe da keine Ahnung. Aber meine Vermutung ist, dass bei den Fernsehsachen sehr viel 1:1 geschrieben wird für sie.
Ich wette mit dir, dass die dass die Autoren hat und mit denen in einem Raum sitzt und mit denen bespricht, was man machen könnte und was nicht. Und was lustig wäre und was nicht. Und wenn ihr etwas scheiße findet, dann macht sie es auch nicht.
Ah, okay.
Also das wette ich 100% mit dir, dass die da noch, dass die da immer noch den Finger drauf hat und sagt irgendwie.
Jetzt ist der Donny hier sofort auf dem Hasstrip gerade. So, ne?
Nö, ich kann ja verstehen, ich versuche zu verstehen, was du meinst.
Aber ich denke auch viel darüber nach. Ist ja vielleicht viel mehr als normale Leute.
Aber ich finde das halt, also ich glaube, dass ich finde das überhaupt nicht verwerflich, jemanden zu haben, mit dem man irgendwie so assoziiert und so. Und ich würde auch behaupten, dass 95% aller Ami-Stand-Ups das auch genauso machen.
Ja.
Dass die nicht immer nur im stillen Kämmerchen sitzen und das dann auf der Bühne ausprobieren, sondern dass die auch Leute haben zum Ping-Pong.
Okay, aber abschließend
zum Beispiel, ein kurzer Einwurf. Dieser, den besten Witz, den ich bei meinem Stand-Up letzte Woche gemacht habe, das war definitiv der 11. September-Gag am Schluss. Also, dass das dann noch so überhöht wurde und dann so übel waren, die Leute so, oh, oh, oh so. Ja. Das war ja genau das, was ich damit erreichen wollte. Den habe ich zum Beispiel mit Maria zusammengeschrieben, weil wir uns so gegenseitig gesagt haben, ja, überleg mal, das wäre krass, wenn das dann noch so und dann noch so einen draufsetzen und so. Da wäre ich alleine gar nicht drauf gekommen oder zumindest nur nach sehr langer Zeit, um mich da so irgendwie, aber es ist halt im Ping-Pong dann viel einfacher, solche Sachen auszuentwickeln und da irgendwie was mehr rauszuholen.
Das stimmt ja auch und genau dieses genau das Thema habe ich ganz oft auch mit anderen Stand-Up-Comedians, also auch so Leuten, die es überhaupt noch nicht bekannt sind, so die einfach auch noch Stand-Up machen, so Open-Miking und sowas. Die habe ich auch neulich erfahren, die treffen sich auch oft gerne zusammen zum Schreiben und so. Und da habe ich irgendwie komischerweise nicht so ein Riesenproblem damit, weil da geht es, glaube ich, eher darum, dass einer ein Set hat, das er selber geschrieben hat und dann wird zusammen darüber geredet und das versucht zu improven sozusagen. Weil da habe ich immer noch das Gefühl, die Originalidee kommt ja von dem Stand-Up, er ist nur noch sozusagen im Gespräch mit jemandem und versucht mal das zu verbessern. So. Womit ich mich einfach schwer tue und die Meinung werde ich weiterhin behalten, auch wenn du sehr viele gute Argumente genannt hast. Ich finde es einfach lame, ich bleibe dabei, sich Gags schreiben zu lassen von anderen Leuten, ohne dass man selber sozusagen kreativ was dafür getan hat. Nur weil man performen kann, dafür auf der Bühne sozusagen Lacher zu kassieren und den Fame zu kassieren und irgendwie dann so. Das mag ich halt nicht, einfach die Vorstellung.
Aber guck mal, warum machst du denn den Unterschied zwischen Stand-Up-Comedian, da findest du es doof, aber wenn es jetzt für eine Fernsehsendung wäre, weißt du, für einen Beitrag, wo halt ein Moderator auch was Lustiges macht, wo es 100% geschrieben ist, da ist dann wiederum okay.
Keine Ahnung, kann ich dir nicht, das ist eine sehr gute Frage. Kann
ich glaube, weil man einfach so das sehr emotional halt macht, dass man so glaub, sich Gags selbst um überlegt und diese so zurechtschnitten zu gehen. Ja, okay. Genau. Ja.
Und einfach um diese ich nenne es wirklich halt Kunstform, das halt zu machen. Und wirklich abschließend, ich glaube, wir haben echt viel zu lange darüber geredet. Ich glaube, die Leute sind jetzt nicht mega genervt, aber ich glaube, warum ich das so, bei mir ist halt so, wenn ich etwas schreibe und auf der Bühne probiere und es läuft nicht, ja, dann finde ich das gerade halt irgendwie so schön, dass ich halt weiß, ich habe verkackt. So. Das war mein Fehler, ich habe es entweder nicht gut umgesetzt oder es war nicht lustig, aber ich bin das Risiko eingegangen, Sachen aufgeschrieben zu haben, die ich persönlich denke, das ist lustig, das könnten Leute lustig finden. Und das Risiko hat mich nackig gemacht auf die Bühne und es kann manchmal nicht klappen. Aber dagegen steht halt dieses, wenn es klappt. Und das finde ich ein wunderschönes Gefühl. Ja, wirklich, ich finde, das ist eins der, und ich habe das leider viel zu spät jetzt erfahren in meinem Leben, so, weil ich irgendwie viel zu spät damit angefangen habe. So. Aber ich finde, das baut mich extrem auf, wenn ich mir halt was überlege und es kommt gut an. Leute finden das lustig. Und ich glaube, deswegen bin ich so romantisch, weil ich denke, weil ich einfach nicht verstehen kann, wie andere Leute das dann machen können, trotzdem mit Gags, die sie gar nicht selber so geschrieben haben und wie die das genießen können dann sozusagen. Weil ich kann das nur genießen, weil ich denke, okay, das kommt von mir.
Ja, das verstehe ich total, was du sagst. Das geht mir auch so. Ich liebe das ja eigentlich, das Schlimme ist ja, dass ich es mittlerweile liebe, wenn Gags, die ich mir ausdenke, nicht funktionieren. ich glaube, man muss das auch, ich glaube, es gibt einfach Performer, es gibt einfach Leute, die sind als Performer geboren. Mhm. Es gibt auch Leute, die ganze Alben voll Songs machen, von denen sie nicht einen Ton geschrieben haben oder nicht ein Wort geschrieben haben.
Ja, Musik ist ja sowieso
und trotzdem da irgendwie happy mit sind und so. Und dann denke ich, ich könnte das zum Beispiel auch nicht. Ich könnte überhaupt nicht Songs von anderen, mir alle Songs irgendwie noch schreiben lassen oder so, wenn ich Musik machen würde. Aber das gibt halt Leute, für die ist das cool. Die haben aber dann auch Leute, die ihnen Songs schreiben, mit denen sie, die suchen sich dann die Songs aus oder die suchen sich die Leute aus, die für sie schreiben, so dass die möglichst irgendwie nah an deren Erfahrungshorizont sind oder wie auch immer. Und dann ist das doch okay, wenn halt, ja, keine Ahnung, wenn der Lindenberg sagt, ich will mal wieder ein bisschen jüngere Songs haben und lässt sich dann von Materia oder von sonst irgendwelche Lieder schreiben oder die Hosen oder so, dann, wenn die Leute dann am Ende alle happy sind, das Publikum findet es toll, die Acts finden es cool und die Songs geschrieben haben, finden es auch cool, dass die performen, wenn sie selber vielleicht gar nicht so Performer sind.
Ja, du bist halt ein Hippie einfach.
Nee, aber es ist halt...
Nein, aber ich kann das verstehen, ja.
Ich finde es aber historisch gesehen sehr lustig, dass ja so früher, zum Beispiel jetzt Jürgen von der Lippe, dass er einfach 1:1 so Comedy-Sachen von Bill Cosby genommen hat. Also hat er auch 1:1 so vorgetragen. Und das finde ich so, hat er halt einfach geklaut, ne? Oder halt,
ging das noch.
Oder so Harald Schmidt, ne? So, ja, der große Harald Schmidt, aber hat halt auch von Conan irgendwie ohne Ende übernommen, ne? Und damals hat halt keiner gemerkt. Und denke ich mir, ist ja auch nicht schlimmer, man fand es ja trotzdem lustig, ne? Ja. Und es ist ja auch total Quatsch, finde ich eigentlich auch heute noch zu sagen, guck mal, das hat ja der Jimmy Fallon schon gemacht. Und nur weil das 10 Nasen im Internet gesehen haben, ist es halt nicht für die anderen 99%. Es ist ja dann trotzdem lustig so. Ne?
Das ist
halt
auch, auch echt ein mega interessantes Thema, das finde ich auch. Kennst du das, wenn du zum Beispiel, es ist dir bestimmt auch schon mal passiert, dass man irgendwie eine Idee hatte für irgendwas oder eine Gag oder was Lustiges und es war wirklich in dem Moment deine eigene Idee, du hast und machst dann irgendwas draus, keine Ahnung, ein Posting oder schreibst irgendwie ein Sketch oder so oder keine Ahnung und dann wird dir von irgendeinem Schlaumeier im Internet gesagt, ja, das hat aber Jimmy Fallon vor einem halben Jahr oder so gemacht.
gemacht. Ja, und ich bin halt mittlerweile halt so, dass mich das dann eben nicht mehr nervt, sondern ja, eben, das ist sehr wichtig, dass ich einfach, macht, ja. Ich hatte ganz am Anfang immer dieses mega krasse Bedürfnis, Leute so zu rütteln und sagen so, nein, nein, ich hab das, es war meine Idee, ich hab's nicht geklaut. Und mittlerweile ist einfach so, es ist everything's been done before, so, es geht einfach nicht mehr. Und wenn ich mir selber rein gewissens sagen kann, ich hatte diese Idee einfach so, oder ich bin wahrscheinlich eh unterbewusst beeinflusst gewesen, vielleicht hat man es irgendwo gesehen oder so, aber wenn ich mir selber guten Gewissens sagen kann, ich hab's nicht aktiv geklaut, ich hab mein Gewissen hat mir nicht gesagt, hey, das gab's aber schon mal, jetzt schreib das bitte nicht auf, dann finde ich das immer okay, dann kann man es auch aushauen. Und selbst danach, wenn klar wird, es wurde schon mal gemacht, so, weil das meine ich.
Es gibt ja auch den alten Spruch, lieber gut geklaut als schlecht selbst ausgedacht.
Ja, ist so.
Ich finde es zum Beispiel, es gibt ja diese amerikanische Serie, ich weiß nicht, ist Comedy Central oder so, Drunk History, wo immer so Comedians betrunken historische Ereignisse nacherzählen und die werden dann über ihre Erzählung bebildert. Also wenn die dann so besoffen sagen, and then he said, go away, dann wird das von Schauspielern nachgespielt, aber mit der Originalstimme des Besoffenen so. Und das ist halt so mega witzig. Mhm. Und jetzt gibt es ja seit neuestem Halligalli, dass die so Tatorte von Besoffenen erzählen lassen und das dann eben so nachspielen mit Joko und Klaas.
Ja.
Und das ist super witzig. Also und das ist so perfekt umgesetzt und perfekt für den deutschen Markt, weil hier eben Tatort einfach so das Ding Nummer eins ist und so. Und ich finde es total geil. Und ich habe es jetzt ein paar Mal gesehen, wie sie es gemacht haben. Ich habe mich jedes Mal besickt vor Lachen.
Ja.
Und da finde ich, wenn dann einer sagt, ist aber geklaut von Drunk History, dann sage ich, ey, so fucking what?
Die nerven
dann. Das ist
dann,
halt einfach super gut gemacht und neu gedacht und lokal gedacht und so. Und dann,
nee, genau,
außerdem
genau
ist, so ist es aus dem norwegischen Fernsehen geklaut und nicht von Drunk History. Außerdem.
aber ich sehe es ganz genauso, wie du gerade beschrieben hast. Auch genau dieses Thema, genau der gleiche Gedanke dazu. Ich fand es auch super lustig, habe das gesehen und fand es einfach richtig gut gemacht. So. Es war einfach ein saulustiger Beitrag so, und ich musste echt lachen. Ja. Und kriegt man natürlich am nächsten Tag auch diese Kommentare mit, gab es auch schon mal. Und dann bin ich echt so augenrollend. Dann denke ich mir so, ja, ist doch egal, es war einfach lustig. So. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich mir selber widerspreche, so in meiner Meinung, mit selber schreiben und eigene Gedanken.
Nein, gar
so.
Nicht. Ne?
Aber in dem Fall, so für Fernsehsachen, finde ich es einfach, wenn es gut gemacht ist, ey, so what, so. Neo Magazin Royale hat auch sau viele Sachen irgendwie, die 1:1 schon woanders gemacht worden sind. Ja. Aber wenn man es halt gut macht, und das irgendwie für einen neuen Markt adaptiert, dann ist das voll in Ordnung, finde ich auch.
Lustig finde ich immer so Leute, die dann so sagen, ja, jetzt wird das deutsche Fernsehen aufgerollt, nämlich jetzt kommt nämlich auch Jimmy Fallon hier im deutschen Fernsehen auf 1+. Und dann,
das ist runtergegangen.
Das gucken also 300 Leute oder so jeden Tag. Ne?
Stimmt, das war von einem Jahr oder so. Ne?
Und dann von einem Jahr. Und dann kam es ja auf Joyce und dann haben die so, oh ja, wir haben jetzt
Jimmy
Joyce, Fallon.
Genau.
Und jetzt kommt es ja irgendwie seit Anfang des Jahres auf 1+. Und es guckt halt auch keiner. Ne?
Gibt es Joyce eigentlich noch?
Ja.
Im normalen Fernsehen? Oder ist immer noch einfach dieses große Wohnzimmer und da sitzen Redakteure und moderieren
das einfach?
Ja, Jimmy Fallon gucke ich auch manchmal auf 1+. Aber es ist, man muss auch mal sagen, ultra schlecht untertitelt. Also es ist so literally untertitelt.
So.
Die haben so überhaupt keine Ahnung von so Slang-Begriffen. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Es gab irgendwann mal so eine Stelle, wo die so einen Begriff 1:1 übersetzt haben und es hat gar keinen Sinn mehr gemacht. Und trotzdem haben sie so darunter geschrieben, wo du sagst, Alter, das Wort kennt jeder, was das bedeuten soll.
Ja, ich habe neulich irgendwie zum ersten Mal, war so ein Film und dann habe ich zum ersten Mal überhaupt bemerkt, wusste ich gar nicht, Asche auf mein Haupt, dass Jimmy Fallon ja auch so als Schauspieler so mal ein bisschen aktiv war, bevor er irgendwie diese Late-Night-Sachen, und der ist ultra schlecht. Kann sein, dass es daran liegt, dass man ihn jetzt nur noch als Nightshow-Host kennt und das vielleicht einfach unterbewusst dann so war. Aber das war irgendwie so ein Teenie-Komödie, was weiß ich, so wie sowas wie 50 Erste Dates mäßig irgendwie. Und ich konnte ihn gar nicht ernst nehmen, weil ich ihn nur kenne, so als Verarschungsrolle. Und so. Und da sah der auch irgendwie so ein bisschen nicht so gut aus wie jetzt irgendwie. Und so ein bisschen.
Der kommt ja von Saturday Night Live. Da hat er so angefangen mit Sketchen und so. Und dann hat er so 2-3 Filme gemacht. Einen Film, den ich super gerne mag, ist Fever Pitch. Das ist ja diese Nick Hornby-Story eigentlich über so einen Fußballfan in England. Und das haben die so übersetzt und auf amerikanische Verhältnisse. Und da ist er halt Baseball-Fan, also Red Sox-Fan. Mhm. Und verliebt sich in Drew Barrymore und versucht dann irgendwie so mit
ihr anzubandeln. Ich glaube, das ist der, den ich gesehen habe. Drew Barrymore war da auch dabei.
Finde ich aber super lustig. Und dann, und dann irgendwie, er hofft ja die ganze Zeit, also er muss sich dann zwischen der Liebe und seiner Liebe zu den Red Sox entscheiden. Und dann ist wohl tatsächlich während den Dreharbeiten passiert, dass die Red Sox nach 40 Jahren oder was weiß ich wie lang, das erstmal wieder Meister wurden.
Ja.
Und das war so voll krass für das ganze Team. Alle so, was? So, weil es eigentlich so die Filmstory war und keiner mehr damit gerechnet hat, dass die Red Sox überhaupt nochmal irgendwann Meister werden. So.
Ja.
Das war irgendwie ganz cool.
Und er hat auch während diesem Film seine heutige Frau kennengelernt.
Der Managerin hat wohl Erfolgsgehen.
Drew Barrymore.
Und Drew Barrymore ist irgendwie krank in dem Film und sagt, ich habe dir auch einen Film mitgebracht. Und dann sagt sie, oh echt, ne, sehr klar, ein Film, den jeder gesehen haben muss, ein absoluter Klassiker, einer der größten Filme unseres Jahrhunderts, Roadhouse. Das ist ein Patrick Swayze, ein super schlechter Patrick Swayze Actionfilm.
Ja, der scheint irgendwie ein Glücksgen zu haben, Jimmy.
Ja,
was er anfasst, wird gut.
Ich finde das lustig, dass er, also natürlich ist er einfach sehr überdreht und immer gut drauf und sehr positiv alles sehen. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, seine Maxime ist, sich jeden Tag vorzustellen, dass er das, also wie hat er das nochmal, ich muss gerade überlegen. Ich bin das so
klingt,
abgelenkt.
Klingt stark nach YOLO.
Nee, nicht so. YOLO, sondern so, dass er, als hätte er das gewonnen, einen Tag lang Jimmy Fallon zu sein. Weil er ja weiß, dass er jeden Tag super krasse Sachen eigentlich macht und krasse Leute trifft. Und
das ist ein sauguter Vergleich. Das hat bestimmt ein Autor geschrieben für ihn.
Aber
gehe schwer davon aus.
Irgendwo stand sie, dass er so Alki sei.
Ja, da gibt es ja nur, dass er irgendwie gerne Party macht.
In Amerika
so,
bist du ja sofort irgendwie als Alki abgestempelt,
wenn du
ein
so
paar Mal
Party
machst. Genau. Wir wären ja schon längst ganz unten durch. Aber sag mal, Herr, fällt mir doch gerade ein, warst du auch bei Jimmy Fallon jetzt?
Ich war fast bei Jimmy Fallon, aber das Problem ist bei Jimmy Fallon, ist ja auch, also man, die haben so eine Ticketseite, ne, über die kriegt man Tickets, aber die überbuchen alle Shows. Das heißt, da sind für 500 Leute Platz, aber die holen da wahrscheinlich so 700 Tickets, geben die raus.
Okay.
Und ich habe für zwei Shows Tickets gehabt und war dann auf dieser Warteliste, bin aber bei beiden Malen rausgeflogen. Weil ich glaube, es lag daran, dass ich kein US-Bürger war tatsächlich. Dass sie dann sagen, nee, hier, wir nehmen nur Leute, die aus den USA kommen, die auch auf jeden Fall alle Gags verstehen und immer lachen.
Naja.
Und hätte ich vielleicht auch einfach nicht angeben sollen, dass ich aus Deutschland komme. Hätte ich vielleicht so viel Comedy-Geist hätte ich mir vielleicht
Marcus Herman.
Hätte aus Irland eingeben müssen.
Aber ich war mal durch, als ich vor 4 Jahren in New York war, war auch, also Conan nimmt ja jetzt, ist ja in L.A. immer, seitdem er bei dem anderen Sender, bei PBS da ist. Aber da hatten die eine Woche lang, wo die in New York aufgezeichnet haben, in so einem Theater. Und dann wollte ich auch
in Ed Sullivan Theater,
oder? Nee, das ist im Beacon Theater.
Ah, okay, ja.
Ed Sullivan ist jetzt Colbert und vorher Dingsbums, Letterman. Jedenfalls, und dann gab es aber auch nur Tickets für US-Bürger damals. Und ich habe es halt versucht, über dieses Standby gibt es ja immer dann so Tickets, wenn da Leute nicht kommen, geben die Tickets raus. Und dann musste ich irgendwie morgens anstellen, habe dann so ein Armbändchen bekommen und bin dann aber irgendwie knapp nicht reingekommen. Und bin dann aber halt da noch rumgelaufen, weil ich es halt einfach so interessant fand, weil da standen die ganzen Trucks rum und da war halt wahnsinnig viel los und so US-Fernsehen und und dann stand ich irgendwie draußen und vor dem Eingang und dann wurden da so also Ben & Jerry's Eistrucks aufgebaut. Da habe ich gesagt, ja geil, gibt es jetzt hier die ganze Zeit Eis, hier bleibe ich mal ein bisschen. Dann habe ich dann mit irgendjemandem unterhalten, die da auch irgendwie rein wollte und es dann auch nicht geschafft hat. Und dann haben wir jeden dann so gestanden. Und dann irgendwann stellte sich heraus, dass an dem Abend war Jimmy Fallon zu Gast bei Conan. Und weil er ja auch da noch in New York war und so auch eine New Yorker Late-Night-Show, blabla, Ikone schon war ja im Prinzip. Und dann kam raus, dass er seine neue Ben & Jerry-Sorte vorstellt, die von Jimmy Fallon. Und dann sind die am Ende der Show aus dem Theater rausgerannt gekommen und dann stand ich auf einmal hinter Jimmy Fallon und Conan O'Brien und die haben dann Eis gegessen.
Cool.
Ich war dann auch irgendwie in der Sendung drin. Ja. Das war crazy. Also,
wie geil. Also man sieht dich quasi,
ja, man
wenn man das
auch
irgendwo rauskam.
Hast du das gescreenshottet?
Ja, ich glaube. Und wie so ein Idiot, weiß ich noch, weil ich denke immer über Leute, die im Fernsehen sind und von dieser Situation, bei ganz besonderen Momenten, sag mir mal, du bist bei der Grammy-Verleihung, stehst du vor der Bühne, sagen wir mal so.
Ja.
Und da rege ich mich immer Leute auf, die dann ein Foto machen, weil dann denke ich, das wird doch eh gerade alles gefilmt, warum machst du so ein Bild? Und natürlich, ich stehe zwischen Jimmy Fallon und Conan O'Brien, was mache ich, ne? Die ganze Zeit Kamera, so.
Ja. Oh, geil. Oh, peinlich so ein bisschen.
Ja, ein bisschen peinlich, aber.
Also eigentlich nur für einen selber.
Deswegen eigentlich nur für einen selber,
Ich finde das, wenn ich jetzt sehe, null peinlich, also für dich, aber
ja,
man
findet
sich ja selber so ein bisschen, glaube ich, peinlich, wenn man sich dann filmt.
Das ist mir aufgefallen, wie unglaublich, also wie groß halt Conan O'Brien auch ist. Ne? Der ist ja wirklich einfach super groß und Dörn hat wahnsinnig lange Beine und zwar.
Der hat bestimmt auch eine krasse Ausstrahlung,
kann ich mir vorstellen. Und auch, da war ich auch, in dem gleichen Jahr war ich auch bei der Daily Show. Und da ist mir aufgefallen, was unglaublich kurze Beine Jon Stewart hat. Und der hat auch, der hat immer vor der Sendung, hat er dann so 10 Minuten gemacht oder halt einfach mit dem Publikum irgendwie quatscht und so einfach nur Fragen beantwortet und sowas.
Mhm.
Und das war auch mal ganz interessant. Weil der merkst halt auch, dass er einfach so eine krasse Ausstrahlung hat und der super schlagfertig halt ist. Ne? Und das ist halt.
Meinst du, dass Jon Stewart einen Teil seiner Beine Conan O'Brien gespendet hat?
Das kann
sich jemand eingesetzt hat?
Wobei der hatte sehr so kurze, dickere Beine.
Bein Ghostwriting.
quasi die Beine geschrieben.
Genau. Ja gut, dann fangen wir mal an, über Videospiele zu reden.
Ja,
lass uns doch mal diese Spezialfolge starten.
Wir hatten echt eine ernste Folge heute, muss ich sagen. Ne? Also, ich würde jetzt auch mich gerne mal nennen wollen. Aber muss auch mal sein, ne? Muss auch mal ein bisschen darüber reden, was einen beschäftigt. Ne?
Also, die Basics dieses Podcasts sind ja eigentlich, wir drei treffen uns und reden über uns. Und das haben wir jetzt haben wieder par excellence.
Ich habe teilweise getan. Nicht so viel gesagt, weil da draußen die ganze Zeit ein Kind, ein Junge mit einem Fußball auf einem Trampolin hüpft. Und ich würde die ganze Zeit voll gerne mitmachen. Aber
den so runterkicken.
Ja.
Roundhouse-Kick.
Machen wir eigentlich noch Lifehacks zum Ende der Folgen? Oder das haben wir irgendwie nicht?
Ich habe es heute rausgelöscht aus dem Redaktionsparameter. Uns fällt da nichts mehr ein.
Wir, ja, müssen,
wir können uns ja vielleicht jetzt mal live überlegen, was wir am Ende der Sendung dann stattdessen machen.
Ein Lifehacks.
Ein Reim. Ja, schieben wir erstmal. Schieben wir für die nächste Folge und dann haben wir eine super krasse Idee, was wir machen.
Vielleicht Grüße oder sowas.
Grüße.
Ich glaube, früher war das so, gab es immer so Fernsehsendungen, in denen die Leute so gegrüßt wurden. Also die haben diese Postkarten geschickt, damit die da gegrüßt wurden.
Ja. Auch heute noch, ne?
Auch so Leute, im MDR, auf diese Pärchensendung im MDR und so oder hier so Außenseiter, Spitzenreiter und so. Ja, da war es, glaube ich, nicht, aber ich wollte einfach nur mal sagen, dass es im MDR eine Sendung gab, die Außenseiter.
Die gibt es immer noch. Ich habe die neulich erst gesehen. Die ist immer noch toll.
Für mich immer noch einer der besten Sendungstitel aller Zeiten.
Ja. Oh, ich habe vorgestern habe ich gesehen im, wo kam das eigentlich? RBB, aber es ist eigentlich vom, ich glaube, Hessischen Rundfunk oder sowas. Die heißt irgendwie Eisenbahnromantik. Und da besuchen die halt nur Leute, die halt zu Hause so entweder so Modellbahnen haben oder sich halt so ein Stückchen größer im Garten sowas hinbauen.
Ja, ja.
Aber wo man dann auch selber mitfahren kann und so. Und dann geben die auch so Termine durch, wo kann man in so Bergwerke, wo man dann mal so durchfahren kann. Ja. Und ja, die haben immer sonntags 15, 17 Uhr auf, kann man da hingehen. Das ist also nur super so Eisenbahn-Nerds. Habe ich das vielleicht cool. Auch was für mich. Weil ich habe jetzt viel Feedback übrigens bekommen zu der Sache mit Sonden. Wie heißt das hier? Man darf nicht einfach
Metalldetektor.
Achso, darf man nicht einfach in den Wald gehen, habe ich jetzt gelernt.
Ja, ja,
muss ich leider canceln, das Projekt.
Ja. Naja, kannst du über Felder gehen.
Ja, über Acker kann ich gehen, ja. Aber da sieht man mich ja so von Weitem. Und dann kommen ja die Hyänen, die dann meinen Schatz, weißt du?
Wir können ja vielleicht immer zum Abschluss. Warte mal, ich habe eine Idee. Vielleicht für jeden Abschluss der Sendung sagen wir gerade, welcher Promi uns gerade beschäftigt in unserem Leben, über welchen wir gerade uns Gedanken machen.
Sind wir schon am Abschluss der Sendung überhaupt?
Weiß ich nicht.
Ja, ich glaube schon.
Wie lange laufen wir denn schon? Weil wenn es eine Spezialfolge wäre, dann müsste sie ja die andere Titelmusik haben.
Ja. Stimmt, du hast eine gemacht, ne?
Es gibt ja die Spezialfolgen-Titelmusik. Das ist ja nur.
Kannst du die nochmal rezitieren?
Das ist ja unsere Titelmusik rückwärts.
Ah ja, genau.
Das Geisterbändchen
gibt doch die Tricks nicht so einfach.
Geisterbändchen ist doppelt so schnell und Spezial ist rückwärts.
Ich muss übrigens immer noch lachen, wenn ich höre ja nicht jede, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich höre jetzt nicht jede Folge von uns sozusagen nochmal an, aber manchmal klicke ich halt drauf und bei Bändchen. Ich
rutsche die Maus
aus. Wenn einer von euch ein Posting macht oder sowas, dann klicke ich halt manchmal drauf, keine Ahnung, um zu gucken, so gibt es da schon Views und sowas. Ja. Und ich muss tatsächlich immer noch jedes Mal schmunzeln, so ein bisschen, wenn ich dieses schnelle ich muss da immer noch lachen. Ich finde das so funny. Ich habe das damals auch so krass gefeiert, weil das ist einfach so, es liegt so nahe. Das finde ich gut. Boah, also, welcher Promi beschäftigt mich gerade? Mich beschäftigt.
Das fragen wir uns immer.
Fragst dich halt selber.
Ja, komm.
Ich habe das bei einer Freundin gelesen, weil die das irgendwie als Status gepostet hat. Und ich frage mich gerade, ist Psycho Dino noch mit Bonnie Strange zusammen? Das ist so gerade das, was mich interessiert.
Nee, sind die nicht jetzt auch so verheiratet schon fast?
Ja, aber die ist ja irgendwie mit jedem immer sofort verheiratet.
Ja, deswegen, aber weiß man immer nie, ne?
Aber die haben immer sehr viel so zusammen so Postings gemacht, so zusammen so Together-Selfies und so. Und cool irgendwie so. Und Psycho Dino ist ja auch, bin ja auch ein Riesenfan, das weiß man ja auch. Das ist einfach, ich mag den total gerne. Und ich glaube, die sind jetzt, meine Freundin meinte das Toya übrigens heißt sie, und die hat das irgendwie so ganz gut zusammengefasst, so dass ihr gerade einfach sehr langweilig ist und dass sie mit ihren Stalk-Fähigkeiten mit Instagram einfach jetzt der Meinung ist, die sind nicht mehr zusammen. Und ich habe danach auch mal drauf geguckt und ich kann das nachvollziehen. Es ist irgendwie so, irgendwann hier hörte das bei beiden gleichzeitig auf mit so Pärchenfotos. Verstehe. So, ne? Ja. Und es ist echt, da fühlt man sich wirklich wie so ein, wie habe ich ja beim Live-Ding auch gesagt, so CSI-mäßig. So, man kann das echt, wenn man möchte, kann man echt stalky unterwegs sein. So.
Oh, sind die noch zusammen? Nicht, dass, wenn die nicht mehr zusammen sind.
Wir dürfen nicht vergessen, wir sind jetzt gerade eine Woche Zeitversetzt. Ne? Weiß nicht, was in der Woche ist.
Ja. Vielleicht ist sie dann schon wieder verheiratet mit einem anderen, auf jeden Fall. Das ist ja echt möglich. Schnell nach Las Vegas.
Mit Sophia Tomalla.
Mit dem anderen Dandy Diary-Typ.
Ne, die Bonnie Strange heiratet Sophia Tomalla.
Ja, so wird normaler, finde ich hot.
Und dann spielen die jeden Tag Spiegel.
Ey, die sehen doch nicht gleich aus.
Aber sind sie
das macht Typen? Das Spiel ja so interessant.
Nee, Sophia Tomalla, glaube ich, ist intelligent. Ist ziemlich intelligent.
Oh, die Sendung läuft schon so lang. Wir müssen leider Schluss machen für heute.
Nee, wir können ja sagen, am Ende der Sendung machen
die
wir immer
die folgt mir auf Twitter, okay, ich muss sie verteidigen.
Also sie kann es auf jeden Fall sehr gut verbergen. Das macht
ich finde es eine Frau mit Klasse.
Oh Gott. beschäftigt dich also Sophia Tomala, sehe ich das richtig?
Ja, genau. Nein,
überhaupt nicht.
Okay, okay, wenn, ich finde das eigentlich ein gutes Thema. Wer beschäftigt dich denn gerade? Irgendein Promi beschäftigt, wahrscheinlich Beyoncé gerade wegen ihrem neuen Album. Nee.
Beyoncé beschäftigt mich
ja
nicht so sehr.
Ich habe das Gefühl, ich habe das letzte Beyoncé-Album neulich nochmal gehört, weil ich das gucke, aber irgendwie kann ich da für mich keine Songs raus.
Das hört sich ja das Gleiche an, die machen alle das Gleiche.
Ich sag's dir ganz ehrlich, also Beyoncé ist schon immer noch
die ist schon eine der
Künstlerinnen unserer Zeit, aber ich habe
Entertainerinnen, würde ich mal sagen.
Ich habe einfach keinen Bock, diesen Tidal-Scheiß zu unterstützen.
Ja, das stimmt.
Das fuckt mich so ab. Leck mich doch am Arsch mit deinem Kack. Ich warte einfach jetzt noch einen Monat, bis es normal erhältlich ist und dann höre ich es mir auch an, aber vorher fuck off. So.
Cool, dann kannst du ja einen Monat zeitversetzt genau den gleichen Scheiß hören, den alle gerade produzieren. Immer mit diesen 909 Besten, diese Trap. So ist jeder Song mittlerweile. Weekend, weißt du, mit diesem, für die Zuhörer da draußen, das ist zwar ein Nerdfachterminus gerade. 909 ist der Synthesizer, Roland 909, mit dem diese Bässe gemacht werden, die man jetzt immer so hört, ne? Die so eine Kick und gleichzeitig aber auch einen Bass-Sound erzeugen. Mhm. Und das musst du ja zugeben, das ist ja gerade sowas von Pop-Trend, dass alle das benutzen als Beaten, dann diese Hi-Hats, diese Schnellen und diese Claps. Und
ist das nicht schon wieder durch?
Ich habe heute auf der Fahrt hierher lief ein Beyoncé, oder ich nenne sie jetzt auch einfach mal Yonkse, Lied im Radio mit Weekend, und das war einfach genau das Lied, das andere, diesen Song von Weekend, den man hört, wie diesen 909 Bass, der so langsam läuft und dann ein Sample drunter und fertig. Ja. Das finde ich ein bisschen schwierig. Finde ich schwierig. Bin heute sehr negativ eingestellt zu allem, ne? Ja. Hört man. Aber es muss auch mal sein, muss mal raus. Ja, auch Therapie für mich hier, die Gruppe.
Aber finde ich gut, dass du so einen schwarzen Pullover das
auch noch. Ich habe auch eine schwarze Hose und schwarze Socken. Ich
bin der Einbrecher wieder.
Ja.
Ich überlege die ganze Zeit, welcher Promi mich gerade beschäftigt.
Ich habe gestern Abend, Nacht, Rockpalast Backstage, begleiten die immer so Künstler. Ja. Und da Wolfgang Niedecken war da zu Gast. Und das fand ich, ich mag ja immer Ingo Schmoll, weil der macht immer so sehr ruhige, nette Interviews. Ja. Und die haben sich da dann wie heißt das nicht, reine Energie, ich will im Müggersdorfer Stadion, haben die sich getroffen. Das war dann so das Setting dafür. Ja. Und die haben sich so sehr nett unterhalten, das fand ich wahnsinnig interessant. Und da habe ich die ganze Zeit Lust gehabt, eigentlich hätte ich Wolfgang Niedecken noch sehr viel mehr zuhören können, wenn er halt so wie auch über Köln erzählt und so, auch so wie das alles damals anfing. Ja. Und da habe ich gesagt, jetzt hätte ich dann nicht angerufen, dass du mir noch eine weitere Stunde über Köln erzählst. Eigentlich habe ich gar keine, weder zum FC natürlich noch zur Stadt Köln in Bindung, aber der hat das so interessant und schön erzählt, dass ich dachte so.
Na, das wird sich ja, Herm, spätestens bei unserer ersten Gästeliste Geisterbahn live in Köln ändern, wo wir dann irgendwann hoffentlich die nächsten Wochen mal ein Datum für bekommen. Wo
Wolfgang Niedecken auch.
Aber es steht ganz fest auf unserem Programm, oder?
Absolut. Wir sind schon nach der Ausschau für richtige Locations für Köln und Hamburg und wollen da dann demnächst den Sack zumachen.
Es ist schwierig, weil die Guns N' Roses Tour noch jetzt da reingrätscht.
Die grätscht da sehr rein. Ich habe übrigens zuletzt Guns N' Roses, wird ein Link in meiner Twitter-Timeline geteilt. Guns N' Roses live auf dem Coachella und live übertragen mit 360 Grad YouTube-Video. So.
Das haben die das gemacht?
Dass man so währenddessen da so hin und her zoomen und schwenken kann und so. Und dann habe ich saß ich so eine Viertelstunde vor dem Laptop, hab gewartet, dass es losgeht, dann ging es auch los. Eröffnungssong November Rain. Und dann war plötzlich nach dem Song, war dann plötzlich so Abbruch, dann wurde irgendwie so ein Loop gespielt und irgendwelche Tagesbilder von so einem Helikopter über dem Coachella gezeigt oder so. Und ich so, toll. Und dann ging es aber wieder los. Ich so, war anscheinend nur eine Senderpanne oder sowas, eine Übertragungspanne. Und dann kam das nächste Lied, ich glaube, es war Knockin' on Heaven's Door.
Haben die ja ganz schön losgelegt direkt.
Mensch. Naja, da haben wir wirklich die Dinger rausgehauen am Anfang. Und da, übrigens hat er jetzt Axl Rose, hat sich ja auch den Fuß gebrochen.
Ja, das
und
ist
macht
auch
jetzt so einen auf Dave Grohl. Hat auch so einen Altar, der genauso aussieht wie der von Dave Grohl. Nur, dass der von Axl Rose auch noch fahrbar ist. Und der dann mit über die Bühne fährt und so allen mega im Weg steht, weil das so ein riesen unförmiges Kackteil ist. Na, auf jeden Fall habe ich das dann geguckt und habe gedacht, oh cool. Und dann wurde das nach dem Lied wieder abgebrochen und stand so, ciao, bis morgen. Und ich sehe, ja, geiler Livestream, zwei Songs. Was ist denn da los?
Komisch. Ich habe für mich ein neues Nerd-Video-Dings für mich entdeckt, weil zum Beispiel ich finde so Unpacking-Videos und so finde ich mal langweilig, aber da hat auch jemand beim Guns N' Roses-Konzert in Mexico City hat er das gemacht, der hat so ein Video darüber gemacht, was es für Merch gibt. Der ist dann so rumgelaufen, hat zuerst hier, das ist der offizielle Merch und davor hier, das ist der Bootleg-Merch, den gibt es dann so.
Cool.
Und dann war ich super verwirrt, weil nämlich das in Mexiko das Zeichen für die mexikanischen Pesos, nehmen die auch das Dollarzeichen.
Ja.
Und da stand dann da T-Shirt 500 Dollar. Also, was ist denn jetzt los? Dann habe ich aber verstanden, ich glaube 100 Pesos sind irgendwie 6 Dollar oder sowas.
Ah, verstehe.
Deswegen war das dann.
Merch Hall, nicht schlecht.
Ja, fand ich, also er hat es ja nicht gekauft, sondern ist die Stände abgegangen und hat alles so gezeigt, ja, was es also gibt. Also
Merch, follow
around. Follow me around.
Follow merch around. Follow merch around.
Ja.
Und weil ich ja, wie auch du, glaube ich, jetzt kein Konzert verlassen kann, ohne mir Merch zu kaufen, finde ich das natürlich gut, dass man vorher schon weiß, was man hat.
Ja, das finde ich auch sehr gut. Was guckt ihr im Moment am liebsten auf Snapchat?
Auf Snapchat?
Dobsonizer.
Zieh mir auch mal rein.
Ja, zieh mir auch mal rein. Der einfach nur über Filter lacht. Der Filterlacher.
Das stimmt übrigens überhaupt nicht.
Das hast du so oft gemacht in letzter Zeit.
Aber
na, immer mit einem. Warum wär's nicht? Ich find's doch super lustig.
Ja. Mhm. Ich auch.
Ich habe zuletzt, das war noch cool, auf Snapchat haben die Prom-Night-Snaps gesammelt, weil wohl in Amerika gerade Prom-Night war. Ja. Also so Schulabschlussbälle und dann die ganzen Snaps von irgendwelchen Kids, die von ihren Proms snappen, haben die dann so gesammelt. Das war mega cool.
Das finde ich dann.
So ganz viele Proms gesnappt.
Ja, ich habe heute auch, so, manchmal klickt es auch in diese Ereignisse, die es dann immer so gibt, ja, auch wenn irgendwie NBA-Spiele sind und sowas. Heute war irgendwie Obamas in Deutschland, dann klickt man so drauf und sind nur so Leute, die in der Straße so, Barack! das war ein bisschen sehr komisch. Aber dann finde ich es immer schade, weil der, dann bei Snapchat, du weißt nicht, von wem dann der Snap ist, der dann vorkommt. Ja. Ja. Und dementsprechend, manchmal denke ich so, ach, das ist ja lustig, von dem würde ich gerne mehr sehen, aber du kannst dann nicht irgendwie. Tja. Da müsste man
Wie wird das vor allem ausgewählt, habe ich mich gefragt.
Ja, das muss. Ich finde es so, dass man nichts liken kann auf Snapchat.
Ja. Mhm. Da sind noch viele Lücken drin, wo ich denke, da müssen wir mal ein, zwei Telefonate führen. Oder umprogrammieren.
Wir als Linux-Experten müssen mal kurz ins Ubuntu rein.
Also in der nächste Folge wird die große Nerd-Folge, ne? Wenn wir, die sind wir auf der Republika.
Das wird eine Spezialfolge.
Dann machen wir die Spezial-Internet- und so, Programmierfolge.
Wo ich ja echt immer noch keinen Plan habe, was ich da erzählen soll. Oder
ja, du bist auch ganz am Internet.
Ja, ihr wart ja voll oft schon da irgendwie und habt da was gemacht. Ich bin dann so.
Ja, wir haben Bingo gespielt. Wir haben auch sehr tiefgründige Vorträge gehalten.
Ja. Ja. Wir haben auch mal ein Jahr, hatten wir keinen Bock auf Bingo, da haben wir einen Preis verliehen. Internet, der Preis.
Ja, das kam super an.
Das kam mega gut an.
Ich habe die Videos gesehen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mir so ein bisschen Sorgen mache.
Ich fand den E-Mail-Preis so eine gute Idee, aber leider haben wir den verkackt. Ja. Da hat nämlich derjenige den Preis bekommen, der als erster eine E-Mail an eine bestimmte Adresse schickt.
Ja.
Aber das haben wir dann nicht vorbereitet gehabt.
Nee, irgendwie hat es nicht funktioniert. Ist aber egal.
Ja.
Ist doch wurscht.
Scheitern gehört ja auch zum Menschsein dazu.
Ja. Aber das finde ich, was ich immer noch lustig finde, ist, dass, also dadurch, wir haben ja wirklich nur Quatschvorträge da mal gemacht, wie dann so, weil die kriegen ja tausende Einreichungen für so krass wissenschaftliche Themenvorträge und sowas und so. Und dann kommt immer so der Punkt, wo dann unsere Einreichung kommt. Und so, dann müssen sie das immer so diskutieren, ob das jetzt reinkommt oder nicht. Das stelle ich mir dann so lustig vor. Wie so netzpolitik.org Headquarter.
Aber wenn wir jetzt auch von der Republika eine Folge machen, was wären denn noch so Orte, von denen wir uns noch vorstellen könnten, Gästeliste Geisterbahn-Folgen zu machen?
Du meinst so Messen oder sowas?
Ja, zum Beispiel so Messen. Also zum Beispiel, es gibt ja so eine Messe, die, glaube ich, die heißt Linux World, wo nur so Linux-Programmierer sind.
Also ich würde einmal gerne einfach bei irgendjemandem privat zu Hause im Wohnzimmer, warum auch immer, also sind wir jetzt ja auch gerade, aber bei irgendwem dann einfach hin und so eine mobile, also wie zum Beispiel so eine Schiffsrundfahrt und dann währenddessen nimmt man was auf.
Ich würde gerne, gut, dass du Schiff sagst, ich würde gerne von dieser Nautik-Messe, da gibt es doch diese Schifffahrt- und Dings-Messe irgendwie, die so ultra langweilig wahrscheinlich ist für jeden einfach, der nichts mit Nautik zu tun hat. Da würde ich gerne machen. Und wir alle wirklich mit so blau-weiß gestriffenen T-Shirts und so Kapitänsmützen und
so. Und
dann
winken wir immer so Leute ran und fragen.
Komm ran hier, wir machen das Ganze so mit einem Akzent hier.
24 Stunden Podcast.
Ja.
Also ich würde gerne mal aus dem Freizeitpark. Wie so auf der Achterbahn Triffstrill? Oder so.
Triffstrill?
Wie so auf der Achterbahn fahren oder so. Pommes essen, Maria ist dran. Oder was ich aber auch geil fände, was glaube ich für uns auch super geil wäre, ist die Anuga in Köln. Das ist nämlich die Süßwarenmesse. Und da werden die neuen Süßwaren und so neues so Fastfood vorgestellt. Und dann sind da nur so Typen mit so Sachen, die nie in Deutschland veröffentlicht werden, weil keiner sagt, gute Idee, das vertreibe ich hier. Sondern weil jeder sagt, nimm das mal wieder mit nach Hause.
Gibt es auch Dönersuppe vielleicht?
Solche Sachen gibt es dann nur. Und zwar nur, dann, keine Ahnung, die absurdesten Dinge. Da würde ich gerne, da müssen wir eigentlich mal gucken, ob wir da so einen Pressezugang kriegen. Und dass wir
aber wahrscheinlich, das Ticket gehen. Kostet dann auch so 3 € oder so wahrscheinlich, ne?
Nee, das ist ja eigentlich eine Fachbesuchermesse, deswegen würden wir ja gar nicht reinkommen. Okay. Und deswegen müssten wir eigentlich gucken, ob wir, weil wir ja dann journalistisch vorgehen würden, ob wir da als Pressefachbesucher mal einen Rundgang über die Anuga machen können. Das wäre, glaube ich, super lustig.
Mhm. Das war das dein Journalistenlacher.
Ja. Also, wenn die Leute da draußen noch Ideen haben für Messen oder so, ja, auf die wir mal, von denen wir mal eine Folge machen sollten.
Nicht nur Messen, so generell einfach Orte und
seltsame Orte oder seltsame Geschehnisse.
Oder so ein Gruselhaus.
Ja, ein Gruselhaus. Ah,
eigentlich Angst, will ich nicht. Will ich nicht.
Gruselhaus.
Sorry, nehme ich zurück.
Herm hat bestimmt Bock auf die Venus, oder? Ja, auf der
Venus. Mhm. Venus mit Herm wäre natürlich wahnsinnig interessant.
Nee, ich gucke mir gerne komische Leute an, deswegen wäre das super.
Ja. Würdest du dann auch so einen sandfarbenen Blouson, Ballonseide-Blouson anziehen?
Ja, habe ich ja immer
oder
an.
So, oder so Auberginefarben?
Nee, aber so eine Weste. Eine Weste mit ganz vielen Taschen.
In so einem Ocker.
Ja, und eine coole Sonnenbrille.
An so einem Netzrückenteil.
Vielleicht können wir einmal sogar, fällt mir gerade auf, wenn wir, braucht man das blaue Häkchen auf Facebook dafür oder kriegt man das auch so, dass man hier live, macht noch mittlerweile, so Fanseiten können das doch machen, dass man so live streamen kann.
Ja, habe ich auch schon wieder, ob wir das bei uns.
Eigentlich könnten wir doch das mit Video so machen, so mal so ein Live, hauen dieses Video-Ding an und dann machen wir, können die Leute halt zugucken, ne?
Live-Bähnchen. Ich hatte überlegt, ob wir das bei der Live-Dings dann machen, weißt du wie? Weil das sieht immer noch cooler aus, als wenn wir jetzt halt hier so am Tisch sitzen.
Ah, quasi so richtig so mit GoPros so, dass wir so eine, wie so Red Bull streamt etwas.
Ja, es reicht eine Kamera.
Genau, wir machen so, wir machen dann so auch so einen Hashtag am Tag.
Und so,
weißt du,
machen und so jeder hat so eine GoPro auf dem Kopf.
Ja, genau,
jeder
so eine GoPro auf dem Kopf.
Cam, jetzt Cam.
Genau. Und Regie und allem und so, das wäre lustig. Und dann passiert da unser üblicher Scheiß, also nix quasi.
Weil was auch cool wäre, wenn wir mal zu so Berufen eingeladen würden und dann, wenn wir dreimal bei so einem Morgen bei so einem Bäcker mitmachen müssten, so um 5.
Ja.
So nur im Weg stehen und die ganze Scheiße labern. Das wäre ja auch cool.
Ja, aber dann muss nur einer den Job machen, alle anderen, die anderen Menschen dann dabei.
Wir müssen halt drüber reden. Ja, jetzt sieht der Nils gerade müde aus und hat nicht so Bock gerade.
Das Format heißt, Nils schnuppert nur mal rein.
Ja. So Weinhändler. Sind ja die zwei wichtigen deutschen Berufe, Bäcker und Weinhändler. Und Bäcker.
Ja, dann sind wir jetzt langsam
oder bei einem Winzer, dass wir so die Trauben so zertreten müssen.
Oh ja. Weil so machen die das ja. Ja. Jeden Morgen.
So machen die
um
das.
6
kommt Maria Traum. Trinkt ja gerne Wein, aber vergisst oft, wie der hergestellt wird.
Wieso? Was?
Traubentreter.
Ja, ist ja viel. Die werden ja so barfuß. Früher wurde Wein ja halt so gemacht, dass man so barfuß und so bottig.
Also wird ja jetzt nicht immer so gemacht.
Oder heute noch viel gemacht.
Ja, aber heute wird das eigentlich nicht mehr gemacht, aber professionelle Winzer, die haben jetzt so Maschinen natürlich dafür, aber da sind unten so lauter Plastikfüße dran. die ganze Zeit die Trauben so zertreten.
Ja, es wurde immer so gemacht, deswegen. Und deswegen trinke ich keinen Wein mehr.
Oder einfach nur ein großer Fuß.
Genau. So wie Monty Python, diese Monty Python-Dinger. Ja, wir sind am Ende der Sendung angelangt, meine Freunde.
Hat Nils jetzt schon noch einen Prominenten gesagt, über den er sich Gedanken macht?
Über Michael Wendler. Weil du dieses schöne Foto gepostet hast auf Facebook.
Naja, Prominenter.
Der Wendler hat zuletzt so das beste Foto seiner Karriere, glaube ich, veröffentlicht.
Okay.
Wo seine Frau auf einem Pferd sitzt und er daneben auf so einem Pony.
Aber auf so einem ganz kleinen Pony. Weil seine Füße so fast am Boden sind.
Das ist das beste Foto, das ich jemals gesehen habe.
Oh, das musst du mir nachher mal schicken.
Das ist Wahnsinn.
Ja.
We love it.
Ja.
In diesem Sinne, eine schöne Woche. Und
bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Komm, wir sagen alle gleichzeitig bis zum nächsten Mal. Auf drei. Nee, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Okay? Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Und dann noch Kladonk.
Okay, noch Kladonk. Vielen Dank fürs Zuhören.
Macht's gut.
Bis zum
nächsten Mal. Und
bis
ciao.
Zum nächsten Mal. Ciao.
Kladonk.
Kladonk. Okay, warte, ich muss noch einmal sagen. Vielen Dank
fürs
Zuhören.
Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Und ciao.
Kladonk. Okay, also und dann machen wir jetzt wieder, ich zähle runter und wir machen quasi 1, 2, 3, go.
Ah.
Okay. Ich habe schon wieder vergessen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Macht's gut.
Okay. 1, 2, 3.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Kladonk. Sollen wir mal noch einen Kanon machen nächstes Mal? Machen wir so einen Kanon, Verabschiedungskanon.
Ja, Kladonk.
Ja,
genau.
Wir können es auch. Ich mach's Kladonk.
Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut.
Nee, ciao. Ohne Musik.
Vielen Dank. Jetzt musst du einmal hören.
Also, nee, klar. Das muss ja ineinander greifen.
Ja, ich weiß.
Das heißt also, das muss nicht gleichzeitig sein, sondern es muss quasi, wenn du sagst Kladonk, muss, wenn er Donk sagt, musst du schon Kladonk. Und wenn du bei deinem Donk bist, muss ich schon Kladonk.
Wir machen mal eine Spezialfolge, wo wir nur Kanon machen die ganze Zeit.
Ja, lass mal kurz das Kladonk versuchen.
Okay. Kladonk.
Vielen Dank fürs Zuhören.
War das okay?
Vielen Dank fürs Zuhören. Kladonk, Kladonk, Kladonk. Okay, nee, ciao, wir machen es nächstes Mal. Deswegen machen wir keinen Kladonk.
Kladonk.
Kladonk, Kladonk. Ah, ich werde zu spät. Mach nochmal.
Kladonk, kladonk, kladonk.
Funktioniert super.
Kladonk, kladonk, kladonk.
Gästeliste Geisterbahn.